Wenn unsere Soundqualität heute ein bisschen nach 1984 klingt, seid ihr im falschen Podcast gelandet, denn wir sprechen heute über den neuen Dune. Herzlich willkommen zu Folge 724. Die Polizei schickt uns rüber Christoph Perner.
Guten Abend.
Und direkt aus seinem Verjüngungsbad kommt zu uns Robert Krüger.
Ja, hallo. Und der fantastische Fate steigt aus seiner Dampfdusche, gespielt von Stefan Mosbart.
Guten Abend.
Ich scheine große Teile des Films vergessen zu haben. Ich kann mich an nichts erinnern, was ihr gerade angedeutet habt.
Naja, Polizei war ein ganz schlechter Police-Scherz mit Sting und so.
Ja, ja.
Sting. Okay.
Ja.
Okay.
Ja. Ja. Dampfdusche. Sting. Sehr gut. Auch der falsche Film. Ist egal.
Aber den besprechen wir doch heute.
Wir besprechen alle.
Alles. Dune. TV, Dreiteiler hast du auch geguckt, hoffe ich.
Ja, klar. Habe ich
den. Ja. Was?
Aber es ist schon ein bisschen her.
Ja, bei mir auch.
Habe ich halt damals geguckt, vor 20 genau. Jahren. Ich wirklich nur noch eine vage Erinnerung. Also vor allem, wenn man darüber so liest und dann irgendwie, dass die Special Effects ganz furchtbar gewesen sein sollen, habe ich irgendwie nicht so eine Erinnerung. Also
komisch. Hat man vielleicht noch ein anderes Auge gehabt.
Ja, kann sein.
Ich habe nur das Computerspiel gespielt.
Oh ja, das habe ich auch gespielt.
Aber ja.
Und da auch, glaube ich, noch nicht mal selbst.
Ich glaube, ich lass uns das Pferd nicht von hinten auf Dingsen. Ja, vielleicht bei mir, weil ich habe das nämlich in allen Varianten durchgezockt.
Echt? Ja, kann sein, dass ich es bei dir gesehen habe. Ja, aber dann ist mir jetzt so aufgefallen, was ich alles nicht verstanden habe in diesem bei dem Spiel.
Ja, was müssen wir denn verstanden haben? Vielleicht kann uns der Bob da aufklären.
Genau. Dune, worum ging's?
Also. Es geht um eine kleine Stadt und da kommen so Leute hin und die, wenn die den Boden berühren, dann kommen so komische Würmer raus und die fressen dann alle nacheinander auf und Kevin Bacon spielt die Hauptrolle.
Ich wollte es gerade sagen. Das klingt nach die Raketenwürmer.
Achso, falscher Film, Entschuldigung.
Falscher Film.
Leider kurz Tremors im Land der Raketenwürmer zusammengefasst, aber so ähnlich. Also, Dune. Ja, das ist natürlich unzusammenfassbar in wenigen Sätzen.
Really?
Okay. Also
Fünf Sätze,
ich weiß. Okay, nee, das machen wir nicht. Also die Produktion des wichtigsten Rohstoffes der gesamten bekannten Galaxie, das Spice oder der Melange, das für die Raumfahrt wichtig ist, wird auf Arrakis abgebaut. Und da herrschen die bösen, also ich sag mal bösen, die bösen Harkonnen, die da sozusagen dieses Ausbeuten dieses Planeten machen dürfen und dann wird ein evil Plan eingefädelt und diese Vorherrschaft wird an das Haus Atreides übergeben, wo wir auch unseren Hauptdarsteller dann kennenlernen, nämlich den jungen Paul Atreides. Und die wittern schon irgendwie, dass das vielleicht eine Falle ist, dass sie jetzt diese Produktion übergeben bekommen und der junge Paul entdeckt dann, junger Mann gerade so im Aufblühen, entdeckt dann auch, dass er möglicherweise nicht nur der neue Machthaber, Thronfolger im Hause Atreides sein wird, sondern dass auch noch andere Mächte in seiner Entstehungsgeschichte eine Rolle gespielt haben und dass da vielleicht noch Dinge in ihm schlummern, die von denen er noch nichts weiß. Und ihre Vorahnung ist richtig, dass diese Tatsache, dass sie da die Vorherrschaft über Arrakis bekommen, wo der Spice abgebaut wird, ist eine Falle und dann gibt's Schlachten und Zeug und der junge Mann entdeckt Sachen über sich und Kolonialgeschichte wird verrührt und dann haben wir eine große Space Opera.
Jetzt müssen wir uns überlegen, wie stark spoilern wir. Es ist ja ein ganz alter Stoff, der mehrfach verfilmt wurde. Ist es legitim, dass wir frei von der Leber weg darüber reden oder müssen wir einen Spoilerteil machen? Ich weiß es nicht. Wir haben es vorher leider nicht besprochen.
Das ist eine gute Frage, ja. Vor allen Dingen, weil man auch darüber reden will,
wie das dann weitergeht.
Ja, wie das weitergeht, wo die Filme, die unterschiedlichen Filme enden und wie sie vielleicht Sachen aus dem Buch unterschiedlich übernehmen und unterschiedlich andeuten oder nicht andeuten. Ja, gute Frage. Stefan, was denkst du? Wo machen wir den Schnitt oder machen wir einen?
Ich gehöre zu denen, die eben noch nicht, also quasi noch nichts gesehen haben vorher.
Wir machen es dir jetzt kaputt.
Nö, ich hab's ja jetzt gesehen, aber ich fand's schon gut, dass ich es einfach so unbefleckt sehen konnte. Habe ich unbefleckt gesagt? Ey, ihr wisst, was ich meine.
Okay, dann machen wir einen Spoiler-Teil einfach. Dann bleiben wir doch erstmal auf der ja. harmlosen.
Okay.
Dann machen wir, glaube ich, dann nichts verkehrt.
Ja, muss mal gucken, wie leicht das wird. Aber okay, ja, dann mal los. Wir haben auch den David Lynch-Film gesehen von 1984. Ja, und werden das jetzt so ein bisschen halb parallel machen.
Also der 1984er ist ja...
Scheiße?
Der ist im Kino damals ein absoluter Flop gewesen. Und auch bei den Kritiken. Aha. Also irgendwie Roger Ebert hat ihm 1 von 10 gegeben oder sowas. Und oder ich 1 von 5, keine Ahnung, wie da seine Bewertungsskala war. Im Grunde alle Kritiker damals haben das Ding komplett zerrissen. Auf der anderen Seite ist er danach zu so einer Art Kult-Hit geworden, der halt so eine Anhängerschaft dann doch noch in der Videoauswertungszeit dann irgendwie bekommen hat und trotzdem nie weggegangen ist und von ganz vielen Leuten trotzdem geliebt wird. Und
ich verstehe nicht, warum.
Da können wir gerne drüber diskutieren, weil ich würde mich zu dieser zweiteren Kategorie zählen. Ich mag den irgendwie. Auch wenn er ganz viele Sachen macht, die ich absolut schrecklich finde, trotzdem.
Ja, genau. Der macht, ich musste immer an dich denken. Der macht dauernd so diese Kardinalfehler, die du absolut verdammst, die ich überhaupt gar nicht so schlimm finde meistens. Aber hier in einer Menge, wo ich dachte, ey, du willst mich verarschen. Also,
allein diese Eröffnungsszene, einfach nur Weltraumhintergrund, irgendwie Greenscreen oder wahrscheinlich damals noch Bluescreen. Und da steht eine so und labert so esoterischen Quatsch daher und erzählt einfach die ganze Geschichte, was bis dahin passiert ist. Und
ja, und
ich habe eine Dreiviertelstunde geguckt und gefühlt alles erzählt bekommen.
Und noch schlimmer fand ich, dass dann so nach 2/3 so ein Abspanngequatsche kommt, so was dann passiert ist mit den Figuren. Aber das ist nicht das Abspanngequatsche, sondern danach geht der Film nochmal weiter. Sondern es ist einfach so, da habe ich in der Mitte ein bisschen, wollte ich was nicht zeigen, habe ich es einfach erzählt, wie als würde ich es in den Abspann quatschen. Sondern wollt ihr mich verarschen?
Aber ihr kennt ihr die Entstehungsgeschichte von diesem Film? Das ist ja, also es gab ja schon mal...
mehrere Leute versucht und gleich wieder hingeschmissen. Ja,
es gab mal ein Skript ganz ursprünglich von Jodorowsky, den sein Film wäre 14 Stunden lang geworden, so ungefähr. Und dann ist halt die Finanzierung so ein bisschen kaputt gegangen. Ja, das war da 1966 noch nicht unbedingt so die Idee, wie man das dann macht. Dann ist das vor die Hunde gegangen, das Projekt, und da waren ganz viele Leute, da sollte Salvador Dali die Hauptrolle spielen und H.R. Giger, der war Schweizer, gell, der dann später Alien gemacht hat, mit also hier Production Design mäßig, war da für die Optik quasi mit drin und das wäre endlos ewig geworden. Und dann hat Lynch dieses Ding hier gemacht und die erste Schnittfassung von Lynch wäre 4 Stunden lang gewesen. Und dann hat ihm das Studio da irgendwie reingequatscht und haben den dann halt auf die 2 Stunden irgendwas zusammengekürzt, die er dann hat. Und da war Lynch auch überhaupt nicht glücklich mit. Und es gibt dann noch irgendwie eine TV-Fassung von dem Ding, die ist sogar ein bisschen länger. Die fand er so schrecklich, dass er seinen Namen da nicht draufstehen haben wollte. Und da stand dann irgendwie so dieses, in Hollywood irgendwie so ein Alias, das immer alle benutzen, wenn sie ihren Namen nicht da draufstehen haben wollen. Dann hat diese virtuelle Person wieder einen Film mehr gemacht. Und also der ist auch nicht glücklich gewesen mit dieser Art und Weise, wie sie ihm den Stoff runterdingsen mussten. Also das Buch von Frank Herbert gilt ja als unverfilmbar oder galt es zumindest jahrzehntelang.
Ja,
aber
das ist ja
und, Quatsch. Also und demzufolge, und was man wissen muss, ist in dem Buch, werden endlos viele Gedanken erzählt von der Person.
Nicht nur in dem Buch.
Also ja, eben. Und genau halt deshalb auch, gell? Genau deshalb macht der Film das vielleicht zum Teil.
Schlimm. Also, genau, immer diese dauernden inneren Monologe. Also die Leute reden halt häufiger in ihrem Kopf als miteinander. Viel häufiger. Ja. Furchtbar nervig.
Das verhindert der neue Film ziemlich geschickt. Also er macht das im Grunde auch.
Ja.
Aber er spielt sich da drum rum, indem er das dann immer noch die Leute irgendwie, weiß nicht, dem nächsten Spiegel erzählen lassen oder so. Also irgendwie, er kriegt es irgendwie hin, das nicht zu machen. Es fühlt sich aber fast trotzdem genauso an.
Aber hast schon recht, viel besser beim Neuen. Aber auch, also so, ich finde in diesem Lynch-Film, also ich finde da fast alles schlimm. Ich will über die, über den Inhalt will ich jetzt noch gar nicht viel sagen. Das machen wir vielleicht nachher im Spoilerteil lieber, weil das ist ja auch wirklich hart. Aber also in den Schauwerten, also es ist halt, es ist so Getue, es ist dauernd so, so ja, ich finde, es ist halt Lynch-Getue. Man hört, merkt halt immer Lynch durch, aber auf eine so unangenehme Art. Also selbst, ich weiß nicht, Stefan, vielleicht kannst du da was zu sagen. Ich glaube, selbst wenn man Lynch mag, ist es unangenehmes Getue. Weil es halt zum Teil ist es so, so absichtlich ekelhaft, so, ja, so die,
ja,
die
Hakon, um dem Publikum zu erschrecken, nochmal ein bisschen,
ja, genau,
drüber und.
Ja, genau, immer so, wenn wird Leuten ins Gesicht gespuckt und ganz ekelhaft oder haufenweise Blut oder irgendwelche abstrusen Dinge wie diese Katzenmelkmaschine und so.
Und im Hintergrund, es dröhnt gefühlt immer. Es ist immer so ein.
Aber das Production Design ist doch wirklich fantastisch. Also diese Welt, die da erschaffen wird, dieses
Steampunk. Super.
Diese riesige, ominöse, wie gesagt, ich finde da gar keine Worte für, Architektur, die so steampunkig mechanisch irgendwie ist.
Ja, die Architektur ist gut. Das
ja,
kann
toll Fall. Aus.
Aber, und Special Effects ist eine Katastrophe, aber gut, es war halt damals noch so.
Ja, also, ist halt welche denn, also außer den Schilden, was dich noch gestört?
Oh, die Schilden, Katastrophe.
Ja, aber glaube ich, am wirklich an der Kante dessen, was machbar war, oder?
Ja, aber auch das war ja wahrscheinlich, ja, hast recht. Aber auch diese Raumflüge draußen, so diese Raumschiffe vor Hintergrund, das sah halt,
ja, okay, dieses
Enterprise in den 60ern sah halt auch so aus, gell? Also
ja, ja.
Sah halt aus wie Flash Gordon. Also ich fand, es hat mich dauernd an Flash Gordon, es war so cringe, dauer cringe. Wo ich mir dachte, so, nee, da hat Flash Gordon irgendwie noch ein bisschen Humor, und weil Humor hat's gar nicht, und so ein bisschen eine Story, die so ein bisschen straightforward ist und das ist schon schlimm, wenn du dich mit Flash Gordon messen musst, also ganz ehrlich. Und die haben noch einen geilen Soundtrack gehabt. Also, oh.
Okay, den Vergleich sehe ich jetzt nicht so ganz, aber gut, okay.
Von 84, da werden wir, glaube ich, nicht warm, und zumindest Christoph, wir beide nicht. Wie fand ihr denn den neuen jetzt so im Vergleich oder im ohne Vergleich von mir aus auch, oder?
Ja, ein bisschen Vergleich drängt sich natürlich immer auf, gell? Das ist,
ja, man erkennt halt 100.000 Szenen wieder, gell? Die sehen halt einfach nur hochpoliert,
ja,
aus.
Ist krass, wie oft das so aussieht, als hätte es gerade mal jemand poliert, die Platte einfach.
Ja.
Und nochmal in schön nachgebaut.
Ja, und dadurch ist es halt dann auch ein bisschen cheesy, gell? Also ich finde jetzt Beispiele, die Szene mit den Schilden, das sieht jetzt natürlich nach heute aus irgendwie, aber es ist trotzdem irgendwie albern. Und genauso auch dieses, wo dieses ferngesteuerte Insekt reinkommt, dieses giftige, so reingeschwebt kommt, das war auch, also ja,
der
so sehr der alte
Der Hunter-Seeker.
Ja, der Hunter-Seeker, genau. Ich weiß nicht.
Der Hunter-Killer? Ich weiß nicht mehr. Ah, nee, das war der U-Boot-Film.
Ja, genau.
Aber ich meine, gut, das ist halt im Buch, ne? Ich meine, was willst du machen? Kannst du die Story, wenn du das Buch verfilmen willst, dann.
Ja.
Ja. Ich fand das geradezu charmant irgendwie, dass.
Ja, wenn du also den Film gut findest, findest du es charmant, das ist klar.
Ja, ja.
Er hat aber auch
ein paar Entscheidungen getroffen, die zum Beispiel, die ich trotzdem gut fand, wo Sachen aus dem alten Film eben nicht übernommen wurden. Zum Beispiel den ganzen Part mit dem Imperator einfach nur offscreen zu erzählen. Also zu sagen, ja, Imperator hat die hierher geschickt, der Imperator will dies, der Imperator will das, aber den Imperator eigentlich nie auftreten zu lassen. Und dadurch halt eine Menge Zeit zu sparen, obwohl der Film ja noch länger ist als der alte.
Ja, ja,
viel länger. Also,
und viel weniger erzählt.
Und was der Neue viel, viel besser macht, ist, an Stellen, wo Zwischenmenschliches erklärt werden muss, sich die Zeit dafür zu nehmen, dass die Leute miteinander reden und dass solche Dinge erklärt werden. Der alte Film macht an ganz vielen Stellen, und das ist das, was ich ihm vorwerfe, so Dinge, wo Menschen miteinander reden müssten, nimmt er sich ganz, ganz wenig Zeit. Da wird dann durchgehechtet wie irre. nur um dann an anderen Stellen, wenn die Space Navigator Gilde irgendwie den Raum falten
Furchtbar.
Muss, dann müssen wir minutenlang irgendwelchen blubbernden irgendwas dabei zugucken, wie es blubbert und irgendwas macht. Mhm. Komische würmerartige Navigatoren, die eigentlich riesengroß sind, aber dann in diesen Special Effects Shots aussehen, als wären es irgendwie so Nacktschnecken oder so, fliegen dann da irgendwie durchs Nichts. Diese Szenen haben plötzlich unendlich viel Zeit und auch sonst so Exposition-Shots haben teilweise unendlich viel Zeit, aber wenn Menschen miteinander reden müssen, um irgendwie was zu erklären, speziell später dann mit den Fremen und so, ist irgendwie keine Zeit mehr. Und der Film ist von 4 Stunden auf 2 runtergeschnitten worden, aber irgendwie an den falschen Stellen. Und das macht der Neue viel, viel besser.
Vielleicht auch, weil man das so gemacht hat. Also für mich wirkte das irgendwie schon für die Zeit stimmig. Dass man diese geilen, tollen, teuren Special Effects zeigt und das Gelaber von Menschen, was man irgendwie seit 1910 abfilmt oder was.
ja, kann sein.
Das kennt man halt schon. Aber die Special Effects, diese geilen Sachen, die wir da gemacht haben, die wollen sich doch alle angucken.
Ja, genau, und das ist so ein typisches Zeichen wahrscheinlich von David Lynch hatte ja nicht Final Cut, durfte ja nicht. Ihm ist zwar später dann ganz oft angeboten worden, dass er doch nochmal einen Director's Cut machen soll. Das hat er aber immer abgelehnt, da hat er keinen Bock mehr drauf gehabt. Wollte auch, glaube ich, über den Film gar nicht mehr groß, mit dem wollte er nichts mehr zu tun haben, nachdem das mal alles Sand von gestern war. Da hat er, aber das, diese Art von Schnittfassung, das klingt so richtig nach Studioschnitt. So, das haben wir alles bezahlt, das muss da alles drin sein. Und ich, das ist jetzt Unterstellung, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Auteur vielleicht sich anders entschieden hätte und dann so Kill Your Darlings, das Ding kommt jetzt weg, das bringt nichts raus damit. Oder der Shot hat zwar, was weiß ich, 3 Wochen gedauert, bis wir den im Kasten hatten und unendlich viel Geld gekostet, aber am Ende ist er scheiße, er fliegt jetzt raus. Sowas macht dann halt so ein Studio-Executive nicht, weil der hat es ja bezahlt. Vielleicht ist das, weiß ich nicht, ist jetzt Spekulation, aber das hat mich an dem alten gestört und das ist mir erst so richtig klar geworden, als ich den neuen Film gesehen habe, wo halt allein die Unterhaltung zwischen Paul und Leto am Anfang da auf diesem, weiß ich nicht, Friedhof oder was es da ist, auf diesem Felsen, diese eine Unterhaltung ist wahrscheinlich 5-mal so lang wie die gesamten Unterhaltungen zwischen den beiden im alten Film. Und das gibt es dann noch an so vielen Stellen im späteren Teil, wo Dinge einfach klarer werden, dadurch, dass Leute mal in Ruhe miteinander sprechen dürfen. Konntest du, Stefan, wenn du das alles nicht kanntest, die Story,
ja,
konntest du dem folgen?
Ja, gute Frage.
Ich hatte den Eindruck, dass ich dem folgen konnte. Wir nehmen natürlich jetzt gleich im Spoiler-Teil noch ein paar Sidequests erzählt, die ich verpasst habe.
Ja, gut, das wäre nicht so tragisch, also, aber dem alten Film haben immer alle Leute vorgeworfen, dass man, wenn man das Buch nicht gelesen hat, weiß man überhaupt nicht, wo oben und unten ist.
Ach, das ist doch so dumme Angeberei von Leuten, das ist wie bei Herr der Ringe. Blödsinn ist das. Also ich meine, gerade bei einem Film, der so viel immer alles erzählt, der dir jeden Scheiß erzählt, also wer den ersten Film nicht verstanden hat oder den alten Film nicht verstanden hat, also bitte. Aber tatsächlich hatte ich den gleichen Gedanken bei diesem Film jetzt, weil ich hatte ja den alten schon gesehen und dann habe ich jetzt den neuen geschaut und dachte mir so, okay, der erzählt jetzt aber echt wenig. Würde man das verstehen, wenn man es, wenn man den Kontext des alten Films oder des Buchs nicht hätte? Das weiß ich nicht. Also ich hatte auch das Gefühl, dass er zum Teil echt wenig Kontext gibt. Aber gut, vielleicht braucht er das auch nicht. So, vielleicht dampft er die ganze Geschichte auf was runter, was eben nur so ein Gerüst von der Story ist, aber es reicht dann vielleicht aus. Kann sein.
Also natürlich werde ich die eine oder andere Nuance, die vielleicht nur angedeutet wird oder in einem Halbsatz besprochen wird, nicht mitbekommen, weil ihr das irgendwann in den alten Filmen mal lange ausdekliniert bekommen habt. Aber ich hatte jetzt nie den Eindruck, nicht zu wissen, warum, wer, wie, wo, was macht.
Das ist ja eigentlich gut. Ich meine, was heißt ausdekliniert in den alten Filmen? Also wenn, dann muss man es im Buch ausdekliniert oder man guckt ihn halt 3 bis 15 Mal, so wie ich. Eigentlich ist der neue ja länger, weil das ist ja Dune Part 1.
Ja,
das klar. Endet ja irgendwo so, wo der alte Film irgendwie so bei seiner 70% Marke oder so ist, würde ich mal sagen.
Ja, da wo ich, was ich vorhin besprochen habe, wo dann danach praktisch diese Abspanngequatsche kommt.
Ja, da macht das Buch, glaube ich, auch einen riesigen Zeitsprung. Eigentlich beginnt der's im Buch, ja, da ist Paul ein relativ junger Mann, eigentlich noch ein Jugendlicher. Und dann folgen ja irgendwie Jahre bei den Fremen und der ganze hintere Part ist eigentlich, glaube ich, später. Da bin ich jetzt aber auch auf dünnem Eis, aber irgendwie so meine ich das noch irgendwo im Hinterkopf zu haben. Vielleicht ist das irgendwie so der...
Ja, soweit ich weiß, ist das, was da in dem hinteren Teil von Lynch-Film kommt, ist ja auch gar nicht so richtig so im Buch, sondern eigentlich anders.
Wenn es am Ende regnet, auf jeden Fall nicht, ja.
Das auch.
Das
aber auch das Grundproblem. Start. Also so viel kann ich vielleicht schon sagen. Ich halte den alten Film für, also in seiner Kernaussage für krass verwerflich eigentlich. Also der ist voll daneben. Da können wir gleich im Spoilerteil nochmal drüber sprechen. Und ich bin bei dem neuen Film noch nicht entschieden. In dem, was er momentan zeigt, stoße ich mich an Ähnlichem. Aber das ist noch nicht ganz klar. Ich habe da jetzt gestern oder heute bei Letterboxd unter einem Kommentar von Daniel mit einem anderen drüber diskutiert. Oder er hat mir, also irgendein anderer, ich weiß es nicht, hat mir da noch Inputs gegeben, die darauf hindeuten, dass Villeneuve das eben ganz anders löst als Lynch, und da eben das Haupt zu kritisierende inhaltliche Problem, was Lynch aufwirft, eben selbst nicht aufwirft, beziehungsweise sogar genau das Gegenteil macht. Aber das macht er halt in dem Film noch nicht. Deswegen den Film alleine inhaltlich zu bewerten, finde ich sehr schwer. Also, aber gut, können wir gleich noch drüber reden.
Zwingt dich ja keiner zu, außer Bob und ich gleich, aber sonst niemand. Ich bin ja froh, dass ich zwischendurch mal irgendwie aus irgendwelchen Gründen in die Wikipedia geguckt habe. Ich glaube, weil ich irgendeinen Schauspieler oder sowas nachgucken wollte und da gemerkt habe so, ach Mensch, das ist ja eins. Okay, kann sein, dass das nicht so Ende endet. Sonst wäre ich, glaube ich, am Schluss etwas enttäuscht gewesen. So, wie, und jetzt? Also, ach ja, da hätte ich auch nichts gegen Double Feature gehabt. Ich habe dann eben den alten angefangen zu schauen und aber eben nur bis, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde oder so, dann war ich müde und schläfrig und hatte auch keine Lust mehr. Also es war irgendwie, ja, es ist halt, ja, was du schon gesagt hast, es sieht so ein bisschen aus wie das alte Star Trek. Und was mich irgendwie so genervt hat, ist, wenn die so Kamerafahrten gemacht haben, das ist mir aber bei anderen Lynch-Filmen auch aufgefallen, dann wirken die so holprig, als hätten sie keinen Dolly, sondern, weiß ich nicht, Skateboards oder sowas benutzt und es fährt nicht so geschmeidig, sondern es fährt so ruckelnd vorwärts, so, also das fand ich sehr seltsam. Vielleicht war das auch die Zeit, dass es einfach nicht besser ging.
Ich würde gerne noch ansprechen, was ich gut fand.
Oh ja, wir haben jetzt nur geschimpft, gell?
Im alten oder im neuen?
Im neuen, ich rede jetzt mal über den neuen. Eine Sache, die ich noch nicht gut fand, komme ich.
Ich dachte, ich kriege ihn irgendwie dazu, dass er irgendwas an dem alten gut findet, aber okay. Bis auf die Architektur. Den neuen, komm auf.
Ich fand selbst Sting fand ich nicht so richtig gut darin. Also ich finde,
aber dann doch wenigstens Patrick Stewart. Oder Jürgen Prochnow.
Nee,
die Besetzung als solche.
Nein. Selbst die finde
ich. Max von Sydow. Irgendwas. Da sind so viele Stars drin.
Ja, aber das kann man dann inhaltlich gleich, weil die finde ich inhaltlich problematisch. Also gerade eine Figur wie Patrick Stewart finde ich hart problematisch. Also dazu gleich mehr. Ich finde im Neuen, der Hauptdarsteller, an dem reibe ich mich. Also Timothée Chalamet ist für mich, ich weiß nicht, er ist halt hier so ein reiner Emo. Die ganze Zeit traurig.
Aber ein toller Schauspieler. Also,
ja, warum denn? Weil er ein Emo ist oder was? Ich weiß, der kommt bei den jungen Leuten total gut an und so, aber ich bin da wahrscheinlich zu alt für.
Der ist einer von den jungen Leuten, weißt du?
Ich finde den nicht so toll. Ich fand den in dieser Shakespeare-Verfilmung, die wir besprochen haben, fand ich ihn sehr gut und in allem anderen fand ich ihn eigentlich nicht gut. Und ich finde auch hier, er ist so ein bisschen drüber und ein bisschen zu traurig und ein bisschen zu, weiß nicht, so Boygroup-mäßig und ich mag den nicht. Aber ja, er passt in den Style und da bin ich beim nächsten. Ich finde, der Film ist schon ein bisschen Style over Substance, weil die Substance eben stark runtergedampft ist und der Style halt überbordend ist. Das erkenne ich schon an. Und da bin ich bei was ich echt cool finde. Diese Ornithokopter, die sind schon sehr geil. Diesen Libellenhubschrauber.
Ja. Wirklich die cool.
Die haben wir ja in dem Spiel bis zum Endlosen umhergeschickt und rumgekommandiert. Deshalb fand ich das sehr schön, die jetzt mal auf der großen Leinwand zu sehen. Die hat der alte Film ja nicht.
Ja, es war wirklich cool. Die waren wirklich cool. Und was ich als Paläontologe sehr, sehr cool fand, das habt ihr aber gar nicht gemerkt sicherlich, der Wurm, der war ja im alten Film, war das ja so ein großer Regenwurm, der vorne so, ich weiß nicht, ob es dann... Ich glaube, Regenwürmer haben nicht so ein Maul, gell? Ich weiß nicht, ob es irgendein Tier gibt, was so ein Maul hat, was so dreiklappig aufgeht vorne. Keine Ahnung.
Nee, vielleicht glaube ich nicht.
Haben sie sich auch einfallen lassen. Auf jeden Fall, der neue Wurm sieht ja ganz anders aus. Und den gibt's aber, das ist das Lustige. Und das wird aber wahrscheinlich nur den Paläontologen auffallen. Das ist nämlich eine rugose Koralle. Also, wenn ihr mal Rugosa und eben unter den Korallen, nicht unter den Rosen, googelt, dann werdet ihr Tiere finden, die genau so aussehen. Also sowohl außen die Haut, als auch vorne das Maul von vorne und diese Strahligkeit und so. Das ist, also es war 1:1 eine rugose Koralle. Fand ich sehr lustig. Keine Ahnung, wer darauf gekommen ist.
Vermutlich ein Paläontologe, der jetzt Set-Designer macht.
Ja, wahrscheinlich.
Na, ich musste die ganze Zeit...
So ein Studium alles machen kann, oder?
Ja.
Also ich musste die ganze Zeit eigentlich an den Sarlacc denken. Den
was?
Diesen Schlund in der Wüste auf Tatooine, in dem Boba Fett reingeworfen wird und wo auch Jabba the Hutt stirbt. Da ist das Viech zwar irgendwie in der Erde und kommt nicht so richtig raus, aber das Maul sieht irgendwie genauso aus mit diesen Stacheln da so, die so nach innen zeigen. Oder Zähnen oder was auch immer, wie man das nennen will.
Ich finde, man hat total viel Star Wars Vibe.
Es ist ja auch...
Wollen wir das jetzt aufmachen, das Fass? Oh Gott.
Nein, ich meine...
Ja, Star Wars ist geklaut bei Dune, das wissen wir doch.
Ja, und Lynch hat Return of the Jedi abgelehnt und dann im Nachgang Dune gemacht.
Kann man machen. Hat
bei Return of the Jedi gesagt, er sei nicht so ein Science-Fiction-Fan und würde das deshalb, und er wisse überhaupt nicht, warum George Lucas will, dass er das macht.
Stellt euch mal vor, einer von Star Wars-Filmen wäre von Lynch gedreht worden und würde jetzt aussehen wie dieser Dune-Film. Das wäre doch krass, oder?
Ich glaube, dann hätten wir vielleicht heute kein Star Wars mehr. Das ist einfach, Return of the Jedi ist ja schon irgendwie so der defining moment von der ersten Trilogie. Wenn der einfach komplett scheiße gewesen wäre, dann...
Ist das der zweite oder der dritte?
Der dritte, oder? Das wäre peinlich, wenn das jetzt falsch ist. Ich weiß den Namen immer nicht.
Imperium schlägt zurück ist der...
Ja, genau. Ist der zweite. Ja. Ja,
Das wäre lustig gewesen.
Also wenn der... Ja, weiß ich nicht, wobei, das war vielleicht schon cool zu dem Zeitpunkt. Egal, wenn der trotzdem so richtig, richtig kacke gewesen wäre. Ich weiß nicht, was dann passiert wäre.
Ja, was heißt kacke? Halt anders, gell? Also ja. So gar nicht reinpassend. Weil ich meine, so kacke war der Lynch-Dune-Film ja offensichtlich nicht, dass ihn keiner gemocht hätte. Also gibt ja Leute, die ihn mögen.
Ja, aber wie gesagt, also kommerziell war er ein totaler Verlust, Ausfall. Also.
Ja gut, weil er wahrscheinlich auch wahnsinnig teuer war, ne?
40 Millionen oder so.
Den geilen Special Effects.
Ja, allein die Schilde, das hat Geld gekostet. Keine Ahnung.
Ach ja.
Ja, dann lass uns doch mal jetzt, wollen wir noch Punkte dranhängen oder machen wir das nach dem Spoiler-Talk? Machen wir da noch mal eine Kapitelmarke für die Punkte? Wir müssen jetzt mal hier weiterkommen. Stefan, mach mal Spoiler-Talk, Kapitelmarke. Wir hauen jetzt mal.
Stefan, erstmal Punkte oder Spoiler-Talk erst?
Ist mir egal.
So komme ich nicht weiter.
Nee, du musst dann noch eine Kapitelmarke machen, die hast du nicht vorbereitet.
Ist egal, oder? Ich schreibe jetzt schon.
Okay, dann jetzt Spoiler-Talk, weil wir beeinflussen uns ja noch gegenseitig weiter. Das muss
ja, total. Ja. Also, Spoiler-Teil. Ab jetzt. Der alte Dune-Film ist eine Katastrophe, weil...
Weil, Doppelpunkt?
Also... Als erstes ja, White Savior, das ist das Hauptproblem, gell? Also es ist halt eine ganz fiese, kolonialistische White Savior-Scheiße, gemischt mit einem völlig übertriebenen Messias-Kult, völlig unironisch, und zwar bis ins Detail, der wird ja Messias genannt, und er wird dann sogar, er stirbt dann sogar, um wiedergeboren zu werden, um allmächtig wiedergeboren zu werden.
Warte mal, das habe ich schon mal in irgendeiner Geschichte gelesen, Mann. Was war denn das? Ach, die Bibel, ja, Entschuldigung, weiter.
Ja, genau. Gepaart dann mit einer, also finde ich, mit einer sehr unverhohlenen Misogynie. Also es wird ja praktisch dem, also diesen Bene Gesserit wird ja so unterstellt, dass die so eine, also Bene Gesserit sind ja, das ist ja dieser Orden von ja, Hexerinnen, müsste man eigentlich fast sagen, ne? Also, oder? Wie würdet ihr die
nennen? Sie werden als Hexen beschimpft, ja. Sie sind.
Ja, die haben ja halt Macht, so eine, ne? Die sprechen ja mit der Stimme. Also die Macht, was später bei George Lucas in die Macht war. Und die haben ja irgendein geheimes, einen geheimen Plan für das Universum. Die wollen im Endeffekt die Macht haben und versuchen irgendwie ein mächtiges Wesen zu züchten, also eine von sich zu züchten, und indem sie auch nur Töchter bekommen, die dann die Macht vereinen, bla 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 bla. Und die eine stellt sich dann dagegen und gebiert einen Sohn, weil, also das machen die ja ganz bewusst, gell? Die können sich entscheiden, ob Junge oder Mädchen. Und der dann eben auch diese Macht in sich trägt und der eben dann der Messias ist und den ganzen Frauen, diesen ganzen Frauenvorherrschaft aufs Maul haut, weil er ist ja hier jetzt der Macker und er ist der Messias, der, wie wird er genannt? Ich hab's schon wieder vergessen. Irgendein Name.
Der entweder Muad'Dib oder der Kwisatz Haderach, je nachdem, was
genau,
du meinst.
Genau, den meinte ich, den Kwisatz Haderach. Und dann, also in dem Lynch-Film, dieser letzte Teil, das ist ja unfassbar. Ich meine, von den Atomwaffen wollen wir ja gar nicht reden, die sie einsetzen.
Die Atomics. Ja,
hat man in den 80ern halt noch so gemacht, ja.
Ja, kann man mal. Aber das waren ja nur so taktische Nukes, das waren ja so kleine.
So eine reaktionäre, antiglobalistische Scheiße. Es ist unfassbar. Ich konnte nur den Kopf schütteln. Kannst du mir das gut reden, Bob? Ich weiß nicht wie.
Naja, das ist ja, dieser Streit ist ja schon sehr, sehr alt. Ob das Buch das jetzt schon so macht oder ob das nur der Film ist, da muss man dann wahrscheinlich über die Details sprechen. Ich glaube, dazu bin ich jetzt auch nicht tief genug in der Materie drin, um da jetzt mich wirklich darum mit auseinanderzusetzen. Es gibt ja diese ewige Diskussion, ob das jetzt zum einen eine White Savior-Geschichte ist, also privilegierter Typ aus hohem Hause, zieht zu primitivem Volk in die Wüste und führt sie ins Licht. Auf der anderen Seite kannst du argumentieren, er sieht, was falsch ist in dieser Gesellschaft und wo die Unterdrückten sind und beschließt, was dagegen zu unternehmen und macht das dann ja auch. Und führt ja auch eine Wendung zum Besseren herbei, die ihm dann, und das ist das, was das Buch erzählt, was der Lynch-Film aber nicht erzählt.
Ist das ja eine White Savior-Geschichte, gell? Also genau das ist ja die Definition von einem White Savior.
Ja, aber es ist nicht so, dass er dann da hinkommt und irgendwie ihnen dann Skateboards vorbeibringt, sondern am Ende tut er ja wirklich auch die bestehenden Machtverhältnisse, da wo er hergekommen ist, zerrütten komplett. Und die Gesellschaft wirklich komplett verändern. Also er ist nicht nur, dass er jetzt irgendwie da hinkommt und sagt, hier, übrigens, ihr macht es falsch und ihr braucht noch Coca-Cola und McDonald's, sondern auch da, wo er herkommt, alles auf den Kopf stellen. Und sozusagen mit denen, die er da zu retten kommt, dann auch wirklich auch seine alte Heimat mit Change,
ja,
zu überziehen.
Eben von oben so. Messias-Kult halt, gell? Also er ist halt allmächtig.
Ja, und das nimmt das Buch ja auch nicht, also das Buch stoppt ja an der Stelle nicht. Der Messias-Kult, ja, genau, gerät ja dann in dem Buch komplett außer Kontrolle. Und das ist ja das, wo der Lynch-Film einfach zu Ende ist und dann auch so eigenartige, übernatürliche Gottfähigkeiten irgendwie kommen.
Ja, genau, der Lynch-Film das Falsche erzählt. Also
ja, genau,
der glorifiziert das ja.
Und er erzählt halt einfach Sachen, die im Buch auch nicht drin sind. Also es fängt dann an zu regnen, einfach so, weil er kann das jetzt halt, weil er jetzt Gott ist, Und das Buch erzählt ja genau das nicht, sondern das Buch erzählt ja genau, dass er für Gott gehalten wird. Er hat zwar diese hellseherischen Fähigkeiten, er sieht Dinge in der Zukunft, okay, das erzählt das Buch, das erzählt auch der Film, aber darüber hinaus kann er eigentlich nicht so richtig was, außer ein bisschen hell sehen, aber das können halt viele in dieser Welt, die Schwestern ja auch. Und was dann passiert ist, dass die Fremen dann komplett fanatisch werden und in seinem Namen die ganze Galaxis mit einem Dschihad überziehen, den er nie gewollt hat und den er auch nicht mehr aufhalten kann, den sie aber in seinem Namen führen. Und er da fassungslos daneben steht und nur noch versuchen kann, irgendwie zu moderieren und das nicht mehr eingefangen kriegt. Und da geht das Buch ja dann also Wege, die der Lynch-Film gar nicht exploren will und auch einfach ablehnt, sich damit zu befassen. Und wo der Neue hingeht, das wissen wir noch nicht, das stimmt, aber er deutet es ja deutlich an, dass er in die Richtung geht. Oder er hat ja diese Vision. In die Richtung
des Buchs, meinst du?
In die Richtung des Buchs, ja, ja, er deutet das ja an, er hat ja, genau, diese Vision.
Ja, das ist das, was ich ganz am Anfang meinte. Da hatte ich, nachdem ich es gesehen hatte, einfach abgeschlossen damit, dachte, was für eine White Savior Messias-Scheiße. Und bin da eben in gewisser Weise eines Besseren belehrt worden, was das Buch angeht und eben vielleicht auch was den Film angeht. Und da muss man halt dann abwarten, was der Mehrteiler daraus macht und was Villeneuve daraus macht. Was ich aber schon halt auch schwierig finde, weil so ein Film steht ja dann schon auch erstmal für sich selbst auch. Oder also finde ich, sollte er jedenfalls in irgendeiner Weise. Und ja, Herr der Ringe, der erste Film ist auch Rotz, der einfach nur die Welt ein bisschen erklärt. Aber du stehst nicht danach da und sagst, oh, boah, ist das problematisch. Und wenn es jetzt nicht weitergedreht wird, ist es einfach ein sehr problematischer Film. Und das hier ist schon noch ein sehr problematischer Film, wenn er nicht weitergedreht wird, weil alles, was er bisher erzählt, ist White Savior-Unsinn und Messias-Kult.
Ja, aber das ist ja ein Stück weit auch nur, weil du schon weißt, wie es wahrscheinlich weitergeht. Bisher hat er nur erzählt, dass der Zuflucht bei den Fremen gefunden hat und nach ein bisschen Kampf sie jetzt anerkannt haben, dass er nicht komplett scheiße nutzlos ist und ihn dann mitnehmen und dann so. Bisher hat er noch niemanden gesaviert. Also wenn du es nur bis dahin judged, wo es erzählt worden ist, ja, dann ist noch nichts in der Richtung passiert.
Ich hatte nicht den Eindruck, es war mir jetzt nicht so bewusst, bis du das jetzt gerade eben erzählt hast,
okay,
dass man
aber
das
so deuten könnte. Kolonialistisch ist es schon. Also dass es kolonialistisch ist, das schon, oder?
Ja klar, die machen ja dann eine Kolonie. Also ja, es ist ja so, ihr fahrt da jetzt hin und ihr macht eine Kolonie. So, okay, es ist eine Kolonie.
Wie er sich da so ein bisschen bei den Bediensteten anbietet, die die Bäume gießen und so. Also, oh, das fand ich so ein bisschen peinlich. Ja, ich verstehe, was damit gemeint ist. Die Harkonnen kommen dann und brennen alles nieder und
ja, damit, treten halt, genau, damit man die Bäume mal mit Füßen intensiv gesehen hat.
Ja.
Ja. Naja, und auch vielleicht schon sein Zweifeln an den, ob das so richtig ist. Also, das sind so diese ersten Momente, wo er dann auch sagt, was, der trinkt so viel Wasser, sollen wir den wegmachen? Soll ich ihn alles abholzen lassen? Weil so, das, vielleicht ist das alles falsch, was wir hier machen. So die ersten Zweifel, vielleicht ist das auch eine Szene, die in die Richtung deuten soll. Weil er das ja anbietet und dann sagt der andere ja das und nein, 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 die sind wichtig, die sind heilig und keine Ahnung was.
Ja. Ich tue mir da sehr schwer, dem Punkte zu geben, weil ich einfach nicht weiß, ob ich den Film für sich oder als Ausblick auf alles, ich habe keine Ahnung. Ich bin da.
Ja, gut, du hast halt quasi die Andeutung, die jetzt kommen könnte, ja, aus dem alten Film.
Kann halt schon jetzt noch alles werden, gell?
Ja. Genau. Es kann, wenn er eine gute Lösung für das Problem findet,
ja,
genau, wird das ein richtig toller Film mit vielen Punkten.
Genau, also es könnte, ja, und das wurde mir halt gesagt, dass es das wohl ist, eben eher etwas Religionskritisches als was Religiöses sein. Und aber das noch, weiß ich nicht, ja, in Andeutung vielleicht, aber noch kann man das eigentlich nicht sehen. Also noch kann es halt auch der reaktionäre Unsinn werden, den David Lynch daraus gemacht hat. Keine Ahnung. Und ich tue mir schwer, aber dieses Misogyne daraus zu dingsen. Das, also ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, was die anderen Filme damit machen.
Aber wäre das so ein Problem, wenn du den jetzt mit 9,5 bewertest und den nächsten mit 2? Weil dann, also dann das ist ja auch eine klare Meinung dazu, wo es dann schiefgegangen ist, wenn das so kommen sollte.
Ich habe übrigens noch was ganz Großes vergessen. Scheiße, hätte ich vorhin sagen müssen. Mist. Ich habe wirklich noch einen krassen Negativpunkt, der den Film für mich fast unsehbar macht. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so rüberkam. Ich weiß nicht, ob ihr noch auf Englisch oder auf Deutsch geschaut habt. Der war so scheiße abgemischt. So unfassbar scheiße abgemischt. Also, es gab kein, ich habe ihn das meiste auf Deutsch geschaut, ich habe dann auch mal auf Englisch geschaut, um zu gucken, ob es da genauso scheiße ist. Ich habe das Gefühl, es war nicht ganz so schlimm, was erstaunlich ist, weil normalerweise ist es ja genau andersrum. Und wir haben ja ein offenes Haus bei uns, gell? Also ich kann halt nicht bei jeder Lautstärke Film schauen. Und wir schauen aber nicht leise normalerweise. Also wir schauen schon so, dass man ordentlich hört, weil ich bin ja auch nicht so wahnsinnig gut hörend. Aber wenn man hören wollte, was die Leute sagen, waren die Action-Sequenzen so absurd laut. Also ich fand's unangenehm laut. Ja, ich weiß, im Kino ist das zum Teil auch so. Aber ich weiß nicht.
Ja trotzdem hören können, was sie sagen. Also ich hatte zu keiner Sekunde das Gefühl, dass ich Sachen nicht verstanden oder nicht richtig mitbekommen habe. Und ich bin auch ja auch nicht? Jetzt nicht so.
Hast du mit Kopfhörern gehört oder?
Nee, Fernseher.
Also ihr hattet das Problem nicht, dass
ich
alles
hatte ihn auch nicht besonders so laut war. Ich hatte ihn nicht besonders laut, ich hatte keine Kopfhörer auf.
Also ich fand es unerträglich laut. Also ich hatte dauernd den Laut-Leise-Schalter und habe halt dauernd lauter und leiser gedrückt. Die ganze Zeit, den ganzen Film über, habe ich lauter und leiser gedrückt.
Okay,
und krass. Das ist halt dann kein Schaugenuss mehr. Also
ich habe ihn ohne künstliche Kompression, es gibt ja so Features, dass du irgendwie noch Compression anschalten kannst. Ich weiß nicht, muss dann dein Fernseher oder deine Streamingbox unterstützen. Der genau gegen sowas dagegen halten soll. Also, dass du das so für zu Hause nochmal die lauten und die leisen Teile zusammendrückst quasi. Ja. Das habe ich nicht angehabt, aber ich habe Kopfhörer aufgehabt mit mittlerer Lautstärke und ich hatte überhaupt, so wie Stefan, ich hatte überhaupt kein Problem auf Englisch. Und
ich glaube, auf Englisch war es auch das besser als auf Deutsch.
Und Academy Award für Best Sound gewonnen.
Ja, genau, da richtig. Da, das ist genau das, was mich wundert. Normalerweise ist doch so, wenn die synchronisiert sind, dann ist doch das Deutsche glockenklar und lauter. Ja, also
ja,
halt gewohnt normalerweise.
Ja. Meistens, ja.
Also meistens so, wenn man aufs Original umschaltet, denkt man sich so, oh Gott, nuschel die alle. Und das war hier eben eher andersrum und es hat mir keinen Spaß gemacht. Also. Ja, keine Ahnung, was da los war.
Was sagt ihr denn zu der Besetzung des Neuen? Du hast über Timothy Chalamet gemeckert, aber ansonsten ist das ja jetzt hier auch schon wieder ein unfassbares Star-Aufgebot.
Das stimmt, ja.
Also, ich meine, Oscar Isaac, Jason Momoa, ja. Josh Brolin, Javier Bardem, Dave Bautista, Charlotte Rampling. Und dann ja, neueren, jüngeren Stars, die jetzt nicht so kennt hier, Rebecca Ferguson, Zendaya.
Doch, die habe ich auch schon gesehen. Habe ich hier schon mit Daniel gesprochen, glaube ich.
Siehst du mal. Also das ist in dem Alten so gewesen, das finde ich jetzt in dem Neuen auch wieder irgendwie so. Ich habe Stellan Skarsgård erst nicht erkannt. So,
richtig, Harkonnen, ja.
Baron Wladimir Harkonnen. Auch schön, oder? Er heißt Wladimir, er ist der böse Baron und er sitzt in einer Szene an so einem unendlich langen Tisch und speist an der anderen Seite von dem Typ, der gegen ihm gegenüber sitzt. Ich musste so lachen, weil es so eine Putin-Gegenüberstellung irgendwie hatte. Wladimir sitzt an seinem langen Tisch. Das war wahrscheinlich Zufall, der ist ja auch schon weit vorher gedreht worden.
Aber ja, klar.
Wladimir sitzt an seinem unfassbar langen Tisch und ist dämonisch böse. Und das war so ein Moment, wo ich kurz sehr laut lachen musste auf meinem Sofa, als irgendwie gut gepasst hat.
Ja, krass ist da aufgebaut. Ja, schön.
Aber Jason Momoa fand ich die einzige Figur, die nicht, der Duncan im alten Film ist ja total verheizt quasi, der läuft da einmal so rein und dann läuft er einmal noch wieder raus.
Schauspieler ist, gell? Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber er ist auch so ein ganz bekannter.
Das habe ich auch nicht im Kopf. Aber der ist so unterverwendet und unterbenutzt in der alten Geschichte. in dem alten Film. Und hier ist es so, die krasse Kampfmaschine, Duncan Idaho, ist nicht aufzuhalten. Und muss irgendwie durch alles durchpanzern. Und das fand ich irgendwie so, okay. Wenn wir ein bisschen weniger dick auftragen können.
Och, naja. Ja, also, hat mich jetzt nicht gestört. Also, wie gesagt, wollten wir vorhin ja noch drüber reden, Patrick Stewart in dem Alten hat mich mehr gestört, weil der eben auch so dieses Kolonialisten, dieses britische Empire so mitträgt, was ich so unangenehm finde. Und eben ein Bild dafür ist. Und eben auch dann später noch, wo er dann wieder auftaucht bei den Fremen, ist halt auch so der aufrechte Offizier, so, das ist alles so eklig.
Ja. Ja gut, aber ich meine, auf der anderen Seite ist, du kriegst halt hier ein großes Haus, was genau diesen kolonialistischen Kram so macht, wie das unsere Kolonialvergangenheit auch gemacht hat. Und wenn du das ist ja auch ein Teil dessen, was Frank Herbert erzählen wollte. Das ist ja auch viel Kritik an Kolonialismus in dem Buch. Dann, wenn du ihn dann so besetzt, dass der Punkt auch nach richtig reingehämmert wird, indem du einen Briten nimmst, der mit entsprechendem Akzent spricht und immer so, dann, dass das auf dich widerlich wirkt, ist ja eigentlich ein Zeichen davon, dass es extrem gut besetzt ist, weil es bringt diesen Punkt ja nach Hause.
Wenn es David Lynch dann auch widerlich konnotieren würde, das tut er aber gar nicht. Der glorifiziert es eher. Also, und das macht halt eklig.
Ja, das macht die Figur oder den Regieteil problematisch, aber eigentlich nicht die Rolle von, also die Art von Patrick Stewart, das darzustellen irgendwie.
Hast schon recht, der ist da richtig besetzt.
Ich hab noch eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Vielleicht bin ich auch da der Einzige, den das stört. Ich fand das Verhältnis von Paul Atreides zu seiner Mutter sehr seltsam.
Im Neuen oder im Alten?
Im Neuen jetzt insbesondere. Wie die da gemeinsam fliehen und das gemeinsam und so. Also für mich wirkt das so wie so ein Pärchen die ganze Zeit dargestellt. Und das fand ich so irritierend, dass er mit seiner Mutter da flieht. Und ich finde,
stimmt, aber irgendwo ging mir das auch so.
Er sieht so alt und sie sehr jung aus. Also das könnte mit nicht genau hingeguckt auch irgendwie ein Paar sein. Und also das fand ich total, warte mal, das ist jetzt doch die Mutter. Ja, ach, das ist die Mutter, genau. Und dann irgendwann, wenn die Viertelstunde später wieder, wieso sind die denn jetzt so miteinander?
Also sie ist 12 Jahre älter als er, gell, die Schauspielerin.
Ja. Ja, das also ist mein nicht Gott. so richtig wie in der 12 für eine Mutter ist schon, ich meine, gibt's klar, alles jung. Logisch, aber
ja, aber sie ist schon sehr jung. Sie hat sich deswegen gut gehalten.
Ja, nee, es geht jetzt auch gar nicht gegen die Schauspielerin oder gegen ihn, also generell die ganze Anlage von der Rolle und von der Konstellation. Also ich fand das sehr seltsam.
Ja,
die beiden da miteinander.
Ja, da hast du recht.
Auch wenn sie da in diesen Helikopter, wie heißt der? Ornithopter?
Ornithopter, keine Ahnung.
Reinhüpfen, wenn die, wie heißt sie? Die Lead, Dr. Lead, glaube ich, keins.
Ach so, die Fremen Dr. Dings, ja.
Ja, genau, die vermeintlich so neutral ist. Sagt so, ja, hier, da geradeaus zu dem Orni und dann ich komme schon durch. Und das war so, übrigens, so Pärchen-Vibes und sowas, fand ich nicht schön.
In dem alten Film war sie nur 14 Jahre.
Ja. Nee, in weniger. 6 Jahre waren sie auseinander.
Was? Oder? Nee, 1945.
Ach nee, 1440, ja, stimmt.
Und 1959.
War es schon ähnlich im Endeffekt.
Das war schon ähnlich und dass diese Beziehung so ein bisschen unterkühlt ist. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist vom Buch her, weil das ist ja mehr so ein Projekt, dieses Kind, so von den Bene Gesserit. Ja, so, wir müssen das da mal so. Das
Projekt.
Genau, und so eine richtige, warme, herzliche Beziehung zwischen Mama und Kind ist da nicht zu spüren, da gebe ich dir völlig recht. Das ist eher so zu seinem Vater, also gerade diese Szene in dem neuen Film auf dem Friedhof, wo die sich so mal miteinander unterhalten und er so ein bisschen plaudert, wie das bei ihm und seinem Vater war, da hat man das Gefühl, zwischen den beiden, das glaube ich, dass das Vater und Sohn ist. Aber Mutter und Tochter, Mutter und Sohn, bin ich bei dir, Stefan. Das ist, irgendwas stimmt da nicht. Aber
also fand ich vielleicht total irritierend.
Ja.
Jürgen Prochner? Okay. Ja. Komisch. Stimmt, ja, jetzt wo du es sagst.
Ja. So, wollen wir rausspringen zum Punkte geben?
Ja, ich weiß, also ich weiß eh nicht, wie ich den halten soll.
Okay, warte mal. So, jetzt sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück an die, die sich nur die Punkte anhören wollen und das Spoiler-Geschimpfe sich gespart haben.
Ja, das heißt, wir müssen in unseren Abschlussstatements jetzt auch spoilerfrei bleiben.
Wer möchte anfangen? Das ist ja voll gemein. Ja, und ach, puh.
Ja, ich weiß nicht, was der Film mir erzählen will, denn das ist auch noch nicht klar. Was der Film erzählen will, wird erst durch den zweiten und vielleicht auch erst durch den dritten Teil klar. Deswegen fällt es mir schwer, ihn inhaltlich zu bewerten. Ich finde, er ist Style over Substance. Ich mag den Hauptdarsteller nicht. Ich finde, es sieht viel cool aus. Es ist, die Tonabmischung ist eine Katastrophe.
Im Deutschen.
Im Deutschen, ja. Ich fand es im Englischen auch nicht toll. Also, ich
kauf dir eine neue Anlage und ein paar gute Kopfhörer.
Nicht ganz so schlimm, aber es ist, also, keine Ahnung, was da los war. Aber im Deutschen war es eine Katastrophe. Keine Ahnung. Für sich ist der Film, als ich ihn gesehen hatte, dachte ich so, ja, so 3 Punkte. Weil, also, er hat mich echt geärgert. Und ich hatte halt die Befürchtung, dass er den gleichen Unsinn macht, den Lynch dann auch macht, thematisch danach. Vielleicht macht er das nicht. Also vielleicht revidiere ich dann hinterher. Ich gebe ihm mal wohlwollend 4,5 Punkte in der Hoffnung, dass er besser wird. Und dann kann ich ihm ja im Nachhinein dem ganzen Werk kann ich von mir aus dann 9 Punkte geben, wenn es dann so ist. Aber also als Film für sich steht er einfach nicht gut da, finde ich. Es ist viel Lärm um nichts und die Story jetzt noch problematisch ohne eine Auflösung. Ja, 4,5.
Willst du weitermachen, Stefan?
Mach ruhig.
Sehe ich komplett anders. Das ist die Verfilmung, auf die ich gehofft habe, von Dune. Das macht sehr viel Lust auf den zweiten Teil, der hoffentlich kommen wird. Das ist ja noch nicht, ich weiß nicht, ob das mittlerweile anders ist, aber zumindest im Kinostart war das noch nicht gesichert. Der ist ja noch nicht so lange.
Jetzt mittlerweile.
Okay. Umso besser.
Um 23 kommt er. Ja. Nicht mehr lange.
Wunderbar. Ja.
Das ist schon krass.
Der Look ist einfach fantastisch, wobei ich tatsächlich die Architektur im Alten fast noch geiler fand. Dieses ganze bronzene, dampfende, bisschen dreckige fand ich im Alten besser. Hier war sehr viel hochglanzig. Story, ich meine, da liegt Frank Herberts Buch drunter. Das tropft ja aus jeder Zwischenzeile. Also ich finde, Style over Substance kannst du dem Ding nur schlecht vorwerfen. Aber okay.
Na, er hat die Substance schon ganz schön runtergedampft, gell? Also es ist, kann man ja schon ziemlich, ziemlich kurz zusammenfassen, was da passiert. Also
vielleicht sehe ich da auch Sachen mitschwingen, die ich halt weiß und die da jetzt vielleicht nicht so, die da nur angedeutet oder so angerissen werden, das mag sein, aber er kürzt jedenfalls nicht die menschlichen Teile zugunsten von den Effektshots raus, sondern er nimmt sich jetzt halt die Zeit, das werden dann jetzt halt 6 Stunden oder mehr, oder 5 oder mehr wenigstens, werden und wo der Alte halt an den falschen Stellen auf 2 Stunden runtergekürzt wurde und das macht er jetzt halt hier nicht. Das heißt, es ist eigentlich alles, was ich mir erhofft hatte und ich gebe mal 8,5 Punkte und hoffe, dass ich dann noch ein bisschen mehr geben kann, wenn der zweite Teil raus ist.
Das ist hammer selten, dass du so viele Punkte gibst.
Ja.
Aber es ist halt auch ja genau dein Genre und dein Film. Ich gehe auch mit 8 Punkten mit. irgendwie hat mich dieses langsam gechillte Erzählen jetzt angesprochen. Ich weiß, dass ich bei vielen anderen auch mir näher am Herzen liegenden Filmserien da schon hart geschimpft habe. Aber irgendwie hat es mich an einem guten Tag erwischt. Ich fand das schön. Ich fand, es sah toll aus. Es war auch quasi, bis auf ein bisschen Computerspielen, mein Erstkontakt sozusagen zu Dune.
Jetzt haben wir gar nicht über das Computerspiel geredet. Dabei war das so gut.
Ja, ich hab jetzt irgendwo gelesen, dass irgendwie für in den nächsten Jahren auch ein weiteres basierend auf den Film angekündigt wird. Hat mich gut unterhalten und ich mochte das. Ich möchte gern wissen, wie es da weitergeht. Und ich hoffe, dass es nicht so weitergeht, wie du das angedeutet hast in unserem Spoiler-Teil.
Ja, das hoffe ich auch.
Alright.
Zeit für die Droge der Wahl.
Zeit für die Sandgetränke.
Ich will jetzt, der Bob hat ja vorher schon gesagt, so. Na, man sieht, wie da jetzt.
Es ist schwer diesmal, oder? Ich meine, was machst du
eigentlich
da?
Eigentlich nicht. Ich habe mir, und das werde ich eigentlich auch trinken, deswegen nenne ich das jetzt zuerst. Ich habe mir einen neuen Aquavit gekauft und habe mich gefreut, den aufmachen zu können und zu trinken. Nämlich von Liesholm Nummer 52 oder Nummer Tuohal, was ist das? Tuohaldres oder Tuoheldres. Den werde ich gleich trinken. Und ich habe jetzt, aber damit es thematisch passt, habe ich mir noch Jägermeister scharf geholt, also der spicy ist. Aber da werde ich jetzt einen Schluck trinken, damit ich ihn getrunken habe, aber dann werde ich zum Aquavit übergehen.
Ja, ich stand vorhin vor meinem Schnapsregal, hatte tatsächlich diesmal ein paar Minuten mehr Zeit, um drüber nachzudenken, was ich jetzt nehme, und bin aber auf nichts gekommen. Das Einzige, was mir eingefallen wäre Mezcal, wegen des Wurms. Das wäre natürlich sehr auch schön. Einfach sehr passend gewesen, aber ich habe keinen Mezcal da, schon gar keinen mit einem Wurm. Insofern fiel das aus.
Dieser Jägermeister, verdammt nochmal.
Spice Melange drin. Insofern habe ich dann
ja,
jetzt was Scharfes, was ich mir in den Mund sprühen kann. Achtung. Oh, das ist scharf, weil viel Alkohol drin ist. Jetzt dürft ihr raten, was ich trinke.
Overproof Rum.
Sazerac.
Sazerac, er hat's. Und warum? Warum? Sazerac mit Cognac und Rye halb-halb? Weil Timothy Chalamet halb Franzose und Amerikaner ist.
Oder ich glaube, er heißt auch nicht Timothy, sondern Timothée. Der schreibt sich doch mit Accent aigu.
Ah, okay, siehst du. Ich kann ja kein Französisch, ich war nur da Urlaub machen. Aber so weit her musste ich das holen, um eine Verbindung.
Ja, ist ziemlich gut, aber
zusammen zu bauen.
Das Lustige ist, ich trinke fast das gleiche wie du.
Aber eine ganz andere Begründung. Oh, jetzt kommt's.
Ich habe mir jetzt erstens überlegt, ich müsste eigentlich einen Trinidad Sour trinken. Das ist ja dieser Sour aus Angostura Bitter, aus Cocktail Spice quasi. Aber dann habe ich festgestellt, dass ich keine Limetten habe und dann wird das halt blöd, so ein Sour. Und ich hatte das ja letzte Woche schon probiert mit diesem Super Xaver, aber das ist ja auch irgendwie, das hat alles nicht richtig funktioniert. Also habe ich mir gedacht, ich mache mir jetzt irgendeinen Cocktail mit eben vielen Bittern. Ich dachte, in so einem Old Fashioned oder auch in Manhattan, wo man natürlich den Wermut auch noch als Spice-Gewürz im weitesten Sinne reinrühren kann. Aber ich bin dann doch beim Sazerac gelandet, also Peychaud Bitter. Ich habe noch ein bisschen Orange Bitter reingemacht, weil man kann nicht genug haben. Natürlich Absinth und dann habe ich noch einen Kornwein genommen, also ein Kornwein Geneva. Oh,
geil.
Ich trinke also gerne diese Geneva Sazeracs. Und da sind ja auch nochmal ordentlich Gewürze sozusagen drin und das cool. Ist meine Verneigung Richtung Dune sozusagen.
Sehr lustig, dass wir beide beim Sazerac rauskommen mit unterschiedlichen Geschichten und dann auch unterschiedliche Sazerac-Konstruktionen quasi.
Ja, ja, und es ist ja nicht so ein Drink wie der Manhattan oder der Negroni, den ihr einfach jedes zweite Mal trinkt, sondern es ist ja schon erstaunlich jetzt. Also
ich glaube, ich habe in der Sendung den letzten Sazerac wahrscheinlich getrunken, als wir noch in der Pinken Bar aufgenommen haben, weil der mir eigentlich immer zu aufwendig ist mit so viel Kram, den man da mitschleppen muss. Bittern und Absinthe zum Coden.
Genau, vor 4 Wochen oder 8 Wochen, als wir der Rausch geguckt haben und es klar war, dass man Sazerac trinken musste, haben wir auch nicht alles Sazerac getrunken.
Genau.
Aber jetzt bei Dune. Naja.
So.
Der Christoph hat noch einen Film geschaut. Ich glaube, es ist ein holländischer Film.
Ganz kurz, ja? Noch, muss ich kurz die Kapitelmarke hijacken. Hat jemand von euch Tremors gesehen, den Raketenwürmer-Film?
Ja, ja, aber es ist 100 Jahre her.
Ich glaube nicht. Also. Keine Ahnung.
Das war schon irgendwie, ich habe irgendwie Lust gehabt, ich habe kurz recherchiert für den Scherz am Anfang. Halt ich mal ganz kurz noch, bestimmt, weil ich habe ihn nicht angeguckt, aber ich habe noch mal so kurz über die Handlung gelesen, damit ich den Scherz vernünftig machen kann.
Ich wusste mir sofort, was du meinst. Also ich scheine ihn gesehen zu haben.
Es ist auch ewig her, dass ich den gesehen habe bei mir. Und ich hätte jetzt wieder Bock drauf irgendwie.
Ja,
aber gut,
ja.
Ich wollte deine Kapitelmarke nicht wegnehmen. Fang an.
Die kann ich ja bequem verschieben.
Stimmt. Vor allem die Überleitung von dem Drink von Stefan zu meinem Film wäre super über Holland.
Ja, genau. Aber gut, können wir jetzt noch nachliefern. Also ich trinke einen holländischen Kornwein Geneva. Apropos Holland.
Ach.
Der Christoph hat noch einen holländischen Film geschaut. Ja,
super.
Also als hätte ich es gewusst. Captain Nova.
Ich bin jetzt übrigens schon beim Aquavit angelangt und bin da glücklicher als mit dem Jägermeister.
Ich habe immer noch Captain kein Eis. Nova. Ich bin gleich wieder da. Aber okay. Redet ihr mal.
Captain Nova, Netflix-Film, gerade aufgeploppt. Ich glaube, nicht nur bei mir, sondern ist, glaube ich, auch ganz neu auch. Und ist ein holländischer Zeitreise-Endzeit-Film. So ein bisschen wie Project Adam, was wir neulich gesehen haben.
Ist auch ein enges Genre, oder? Holländischer Zeitreise-Endzeit. Muss ich wahrscheinlich mit vielen Genre anderen...
Das andere war die Herkunft. Story ist die Erde ist runtergewirtschaftet, so in 20 Jahren etwa. Und eine Pilotin, also eben Captain Nova, soll eben mit irgendeinem Shuttle, Zeitreise-Shuttle zurückfliegen und das große Problem verhindern, nämlich eine Bohrung irgendwo im Nordpolarmeer, die irgendwie Methanhydrat freisetzt und dadurch halt eine Kettenreaktion verursacht, die eben alles.
Sie sollen Nord Stream 2 verhindern, okay, verstehe.
In die Scheiße reitet, ja, so in der Art, genau. Und das Problem ist nur, oder was jetzt neu ist, im Gegensatz zu so anderen Zeitreisefilmen, die wir sonst so gesehen haben, wie eben zum Beispiel Project Adam, ist, dass sie bei der Zeitreise ihr Körper auch wieder jünger wird. Also sie ist dann ein
Mädchen. Um dieselbe Anzahl Jahre, die sie zurück...
Ja, genau. Sie ist exakt so alt, wie sie auch in dieser Zeit war. Das heißt, es gibt sie in dieser Zeit dann zweimal im gleichen Alter.
Aber mit unterschiedlichem Wissen natürlich, ja.
Ja, natürlich, genau. Das eine ist eine über 30-jährige Frau und das andere ist halt ein Mädchen von, ich weiß nicht, 14 Jahren oder so. Was natürlich
ein Problem. Okay, das ist zumindest mal ein interessanter Twist auf Zeitreisegeschichten. Dann kannst du auch nicht weiter zurückreisen, als du alt bist, ne?
Genau. Und sie lässt sich dann von einem Jungen helfen, der so auch so in ihrem Alter ist, so, weiß nicht, 14 oder so, oder 13 oder irgendwie so in dem Dreh. Und sie versuchen dann halt das Unausweichliche zu verhindern. Und
höre ich da so eine Greta Thunberg-Geschichte mit raus?
Total. Total,
okay,
ja, das wird ihr dann auch vorgeworfen, sie seien ja nur hier die Klimaaktivisten und ja, ist ja schon gut, Mädchen und so, ja, also genau das, was Thunberg sich auch immer anhören muss und sie im Gegensatz zu Thunberg ja noch mehr weiß sie, was passieren wird, ja, es ist schon passiert in ihrer Welt und trotzdem wird mit ihr halt umgegangen, wie mit Greta Thunberg auch. Das ist natürlich nicht dezent, also das ist schon ganz schön mit dem Holzhammer, ja. Aber das ist irgendwie charmant und das ist auch irgendwie, die Story ist hat einen roten Faden und ist straightforward erzählt, eben ganz anders als Project Adams. Tut mir leid, dass ich es immer damit vergleiche, weil wir haben halt neulich gesehen und ist halt schon auch ein bisschen ähnliche Story. Es ist eben nicht, klar, weil auch das Geld fehlt, die große Action- und CGI-Angeberei, die aber, wie wir ja gesehen haben, einen Film auch behindern kann. Ich will es nicht sagen kaputt machen kann, aber ja, zumindest beeinträchtigen.
Und muss dem Film nicht helfen, gell?
Genau, und das macht der hier halt nicht, weil ihnen wahrscheinlich eben auch das Geld fehlt, das macht aber nichts, oder im Gegenteil, es ist dann eben auch ganz gut. Und wenn man CGI hat, dann sieht es auch cool aus. Also das ist ja heutzutage, dadurch, dass halt normale Computer sowas auch machen können, also so diese futuristisches Shuttle fliegt durch eine Landschaft, das sieht halt geil aus, ja, also es ist halt, sieht heutzutage halt nicht mehr wie bei Dune 1984 aus, sondern das sieht halt jetzt geil aus.
Ja, holst du einmal Far Cry oder so und lässt dadurch die Szene fliegen, also es ist ja wirklich.
Ja, genau, ja. Und ich fand das ganz charmant, also ja, er ist natürlich schon kinderfreundlich, gell? Also es ist halt, die Protagonisten sind Kinder und es wird halt auch.
Ist das dann noch so Coming of Age oder ist das, taucht das nicht auf, weil bisschen, das ja wäre das so das doch, Alter, aber das wichtig.
Doch, es ist ein bisschen Coming of Age auch mit drin, also so die Thematik so, ist ja dann so eine Heldenreise von ihr und diesem Jungen und der Junge sieht halt in ihr ein Mädchen, ja? Und sie ist aber halt irgendwie eine Mitdreißigerin, was es schon ein bisschen problematisch halt auch macht, gell? Also so, inklusive Annäherungsversuche durch ihn, die sie dann abwehren muss, so du lass mal, ich bin Mitte 30.
Die man wahrscheinlich auch trockener abwehren kann, oder? Also wie hättest du mit 15 jemanden abwehren wollen, die du nicht so gut fandest? Oh, guck, 15 wäre es fast noch, ja. Aber du weißt, was ich meine.
Ja, also. Die sind eher ein bisschen jünger. Ja, das finde ich, das ist... Es sind naheliegende Probleme, die er dann eben auch andeutet. Ja, gut, Kinderschauspieler ist immer ein Thema, gell? Ist immer ein Problem, ist auch hier so. Also Kinderschauspieler sind halt in der Regel nicht gut. Ja, ist auch hier ein Problem. Und grundsätzlich, er ist halt schon kinderfreundlich, gell? Also einmal wird jemand angeschossen, bin ich gar nicht sicher. Doch, einmal wird jemand angeschossen. Aber sonst wird halt immer mit solchen Energiewaffen geschossen, wo die Leute dann so eingefroren sind für ein paar Stunden und so eingefroren rumstehen und sagen können, ja, ist cool gemacht, sieht auch cool aus, aber ist halt in Wirklichkeit einfach, damit es kinderfreundlich ist, gell? Also es passiert halt niemandem was. Aber außer ja, der Erde. Sei's drum. Außer der Erde, genau. Wo ich ein bisschen ein Problem hatte, war, als der Film so gegens Ende ging und es vielleicht noch so Viertelstunde, 10 Minuten oder 10 Minuten übrig waren und ich mir dachte so, wie wollen sie das noch hinbiegen? Es ist mir unbegreiflich, das muss ein ganz furchtbares Ende geben. Und Überraschung, sie kriegen das irgendwie hingebogen am Ende. Also ja, klar, das übliche Zeitreiseparadox, ja, das wird halt einfach ignoriert. Aber scheiß drauf, ja, das wird halt immer ignoriert in diesen Filmen. Aber ich finde das, sie haben es ganz elegant hingebogen, das Ende. Also für mich eigentlich eine runde Sache, aber es ist schon eher sowas, was man mit seinen Teenager-Kindern guckt, würde ich sagen. Also es ist jetzt kein ernstzunehmender Erwachsenenfilm, aber es ist ein netter Film. Also
indirekte Empfehlung an Bullion,
ja,
mit seiner Tochter. Ich glaube, die ist mittlerweile Teenager, fast Teenager. Wenn ich das richtig verstanden habe. Okay.
Ja.
Hast du es auf Holländisch geguckt oder auf Deutsch?
Ich habe es immer mal auf Holländisch wieder geguckt, aber da ich kein Holländisch spreche, war es so, ja, um mal zu hören, wie so. Mich hat es vor allem interessiert, wie die Kinder Darsteller auf Holländisch eben spielen. Ob das überzeugend ist, aber es ist genauso unüberzeugend gewesen. Also es ist, ja, nee, also brauchte ich jetzt nicht, weil die Sprache ist mir dann doch zu fremd. Ist mir,
echt?
Ich meine, klar, weiß ja jeder Deutsche, ist so, diese, das Holländische, das kommt einem immer unheimlich vertraut vor, aber eigentlich so richtig verstehen tut man es dann doch nicht, gell? Und dann ist es irgendwie komisch.
Also ich finde, wenn man weiß, worum es geht, dann kann man das schon ganz gut verstehen. Also ich weiß, dass ich das Kollegen hatte in, die waren in Belgien, ja gut, aber die haben Flämisch gesprochen.
Und ja, das ist viel besser. Das hatte ich ja in dem,
ach so, das ist eine andere, ich dachte, das sei die,
ja, ups, völlig anders.
Ich dachte, die gleiche Sprache.
In diesem Schlamm- und Leder-Film, den ich mal, diese Serie, wie hieß der? Jan de Lichte. Die haben ja Flämisch gesprochen. Das fand ich viel angenehmer. Das konnte ich gut schauen, aber
okay.
Dieses Niederländische ist schon nochmal eine Nummer anders. Das ist halt noch viel kehliger und.
Siehst du mal, habe ich wieder was gelernt. Ich habe das einfach in einen Topf gerührt. Zum Glück habe ich das den Kollegen nie so gesagt, dass ich das für die gleiche Sprache halte. wieder was gelernt. Und weil da weiß ich auch, da war ich irgendwie im Raum mit denen und die haben sich irgendwie intensiv über irgendein Thema unterhalten und da wir in der gleichen Firma arbeiten, weiß man dann schon, über was die so reden könnten. Und ich hatte das Gefühl, ich verstehe das, worum es geht. Und am Schluss so, Entschuldigung, dass wir dich da jetzt so, nee, ich glaube, ihr habt da und darüber geredet. Boah.
Ja,
sprichst du unsere Sprache so? Nee, aber es ist nah genug.
Ich meine, es kann sein, dass es nur ein Dialekt das eine des anderen ist. Also es ist schon möglich, dass es die gleiche Sprache ist. Und
ja, also die verstehen sich gegenseitig und das ist wie, also wahrscheinlich zu vergleichen sowas wie mit Österreichisch und Hochdeutsch so. Man versteht sich und da sind sicherlich Wörter drin, die wo man denkt, was sagen die wie? Das klingt komisch, aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, nicht so weit entfernt voneinander. Ja. Aber es ist schon was anderes, das ist schon klar.
Ja, also ich hatte hier jetzt nicht so das Gefühl, so ich verstehe das, sondern es ist so, mir hat das Flämisch besser gefallen. Oder war mir näher, weiß auch nicht.
Okay, mir wurde das jetzt lustigerweise, als ich jetzt rausgesucht habe, was wir für nächste Woche gucken, wurde mir das penetrant vorgeschlagen. Aber das wird's jetzt nicht.
Nee, das wird's jetzt nicht.
Ja, hätte mir das Spaß gemacht?
Ja, ich glaube, du hättest es auch okay gefunden. Das ist jetzt nicht so ein Film, wo man sagt so, oh, geil. Sondern so, ja, kann man mal machen. So,
okay.
Es ist keine Nicht-Empfehlung, aber ist jetzt auch kein Muss. Also, ist ein okayer Film. Aber, okay. Also, ja, die Darstellerei ist halt schon ein bisschen ein Problem. Also, es, ja, Kinderdarsteller halt. Nennt mir gute Kinderdarsteller. Mir fallen nicht viele ein. Also.
Ja, ist ja immer wieder schwierig. Ja. Wovon ich hingegen extrem begeistert war und bin, ist die Apple TV-Serie Suspicion mit unter anderem Kunal Nayar, also Rajesh aus Big Bang Theory,
richtig.
Und Uma Thurman, die schrecklich aussah.
Warum das?
Ja, gefühlt komplett zugebotoxt. Also vermeintlich 25 Jahre jünger, aber eben irgendwie nicht mehr so knackig, sondern.
Oh, das ist schrecklich. Ja. Warum machen die das immer? Ich verstehe es nicht. Das ist eine schreckliche Mode.
Ja, also ich habe sie fast nicht erkannt, weil sie irgendwie so, ja, nicht entstellt, aber sie sah halt nicht mehr aus wie Uma Thurman.
Mhm.
Ja, naja, jedenfalls, es geht darum, dass ich bleib jetzt bewusst ein bisschen vage, weil ich finde, dass man möglichst wenig darüber wissen sollte, wenn man das schaut. Um vier britische Staatsbürger, die in England dann oder in London, rund um London festgenommen werden und denen vorgeworfen wird, sie hätten den Sohn einer amerikanischen Geschäftsfrau, gespielt von Uma Thurman, entführt. Und die aber alle sagen so, nee, ich habe damit nichts zu tun und auch das, was man sieht, ist, dass sie nichts damit zu tun haben. Sie waren an dem Tag, an dem die Entführung stattfindet, in New York, wo die Entführung war. Aber der Zuschauer weiß zumindest nicht, dass sie daran beteiligt waren oder ob sie daran beteiligt waren. Und du erfährst aber trotzdem relativ früh, dass mit denen oder mit manchen von denen irgendwas nicht stimmt. Und die werden dann wieder entlassen aus der nicht der Haft, aber wie heißt das denn, wenn du von der Polizei einfach so mitgenommen wirst? Und dann
Untersuchungshaft?
Untersuchungshaft, ja. Befragung. Und
vorläufige Festnahme.
Vorläufige Festnahme, ja, sowas. Und wir sehen zum einen die einzelnen Personen verdächtigen, wie sie dann damit umgehen, wie sie zu ihrer Familie zurückkommen. Die eine wird verhaftet, während sie auf dem Weg zum Traualtar ist, in der Kirche.
Geil. So.
War nicht nett.
Coole Szene, aber ja, sehr unangenehm. Und ja, jeder hat halt so seinen Kreis, der sich dann ja natürlich nicht begeistert ist, wenn die Freunde, Verwandte festgenommen werden. Und wir sehen aber zugleich auch noch eine britische Polizistin und einen amerikanischen Kollegen vom CIA, FBI, der auch da ist und so diesen Ami raushängen lässt, so. Ja, warum hast du denn die nicht noch weiter unter Druck gesetzt? Also, das kann doch nicht sein, dass du die jetzt wieder gehen lässt. Nee, das müssen wir ganz anders machen. Wir machen jetzt das und er quatscht hier die ganze Zeit rein, sie wehrt sich dagegen. Also die Dynamik zwischen den beiden, total cool. Die, das sieht man auch im Trailer, die Verdächtigen treffen sich irgendwann auch. Die Interaktion zwischen denen, die Interaktion mit ihren Freunden ist toll, aber dann eben auch die andere Seite sozusagen, diese Mutter, also Uma Thurman und ihre Firma, die machen so ja PR-Beratung, im weitesten Sinne das, was hier die aus der letzten Serie von letzter Woche, wie heißt sie? Unsere Anwältin, also Medienfuzzi, Medienanwältin, die macht halt so Medienberatungszeug und der wird halt vom FBI gesagt so, ja, Ball flach halten, nichts sagen und das schafft sie auch eine Zeit lang und dann schafft sie es halt nicht und muss dann publik gehen und wie ihre Berater dann damit umgehen und ihr Team auch sehr großartig, bis auf diesen Look von Uma Thurman, der sehr störend ist. Super spannend. Ich habe die, glaube ich, in 3 Abenden durchgebinged. Die letzten 4 Folgen habe ich an einem Abend am Stück schauen müssen. War echt, also krass. Das ist so die Art Serie mag ich. Das ist geil. Und das ist eine Adaption einer israelischen Serie. Ich weiß nicht, ob man das Original da auch gucken kann, aber also ich habe es jetzt nicht gefunden oder groß danach gesucht, weil ich glaube, dann ist die Pointe auch weg. Und ich muss auch sagen, die Auflösung am Schluss ist gut. Sie ist nicht so sensationell, wie was aufgebaut wird, aber ist schon gut gemacht. Doch, hat mir gefallen. Empfehlung.
Cool. Ich gerade meinen Testzeitraum Apple TV Plus angefangen habe. Sehr gut, dass du das
ja, also
passt. Ja. Ich habe gerade die erste halbe Folge Ted Lasso gesehen.
Ja, Ted Lasso, natürlich. Ich schaue jetzt gerade The After Party. Und wenn wir heute Abend nicht aufgenommen hätten, dann hätte ich es auch noch fertig geschafft. Ich habe vor der Sendung zwischen Kinder ins Bett bringen und Sneakpot aufnehmen noch 2 Folgen geschafft. Und je nachdem,
wie lang sind die?
35 Minuten oder so, also geht.
Okay.
Aber das schaue ich morgen Abend noch fertig. Wenn die Sendung zu spät rauskommt, dann liegt es daran, dass ich mich da festgebissen habe. Das ist aber eher Comedy, Crime-Comedy.
Warte mal. Hat der Stefan gerade irgendwas auch nur in der entfernten Nähe von Comedy empfohlen? Das ist ja nicht zu fassen.
Klang so, ja.
Naja, Ted Lasso ist ja im weitesten Sinn auch.
Ja, das ist auf jeden Fall. Aber ich
viel gut Comedy.
Es war schon sehr viel Klamauk in der ersten Folge, die ich gesehen habe, also.
Ja.
Aber gut. Die Afterparty, was ist das ungefähr, so mal in 2 Sätzen?
Highschool Reunion und der Rockstar geworden ist, oder Popstar natürlich, ist plötzlich tot und dann kommt die Polizei. Ich kann es auch kurz jetzt erzählen. Ich kann nur dann nächste Woche noch sagen, ob sich's wirklich lohnt oder ob das Ende blöd ist. Also High School Reunion und der Popstar geworden ist, der ist tot nach der Party und dann kommt halt eine Polizistin, die von ihrem Chef den Auftrag erhält, nee, du ermittelst jetzt hier nicht, sondern du wartest auf den Superbullen und der soll das dann lösen. Und sie sagt so, okay, ich habe bis morgen früh Zeit, dann ist er da, ich löse den Fall. Und dann nimmt sie sich die Leute einzeln vor und dann erzählen die ihr, wie der Abend verlaufen ist. Und das hatten wir vor ein paar Wochen schon mal in dem hier Macho-Leder-Film. Wie hieß der denn jetzt? Oh, Leute, helft mir.
Last Duel.
Hier ist es aber schon mit deutlicheren Abweichungen, wie der Abend abgelaufen ist, laut den einzelnen Personen. Und es gibt halt irgendwie dann eine Folge, die krass in der Vergangenheit spielt, was halt total geil ist, weil die Schauspieler, die Jungen spielen, also entweder haben sie die alten Schauspieler genauso hingeschminkt oder jung geschminkt, ich hab's nicht recherchiert, oder sie haben Schauspieler gefunden, die halt denen wirklich ähnlich sehen. Das ist echt cool. Und dann gibt's eine Folge, die dann so ein bisschen künstlerisch veranlagt ist, erzählt, wie der Abend war, und dann ist das halt alles als Comiczeichnung gemacht und dann aber immer wieder Spielszenen dazwischen und auch immer wieder quatschige Szenen. Das ist eine sehr lustige, ernste Comedy-Krimiserie mit so ein bisschen eben so dieses Rückblicken auf die Highschool-Zeit und den Abschluss und dann eben die Zeit dazwischen und ja, so die Sachen, die wir halt auch vor 10 Jahren auch gemacht haben, als es bei uns 15 Jahre her war, dass wir Abitur gemacht haben. Ja, stimmt, das war, bei denen ist es 2006, bei mir war es 96, ja.
Mit Ben Schwartz. Den mag ich ja.
Wen spielt der?
Warte. Oh Gott, jetzt muss ich 5-mal zurückdrücken auf meinem Browser. Jesper.
Ja.
Ja, der hat bei Parks and Recreation mitgespielt und der hatte doch auch diese komische Impro-Comedy.
Mhm.
Wie ist das? Mitteldichen Schwarz. Das war so Impro-Comedy-Kram. Aber das habe ich nicht lange ausgehalten. Das war zwar lustig, aber irgendwie das war mir ein bisschen zu cringy.
Ja, und Dave Franco als
Dave Franco habe ich auch
gesehen. Popstar. Xavier.
Das passt.
Eigentlich Eugene heißt, aber sich dann Xavier nennt, weil es viel cooler ist. Ja, und der Jasper empfiehlt ihm das. Ja. Aber ja, so halt ein Whodunit und sie erzählen halt quasi jede Folge den Abend und was passiert ist aus anderer Sicht und natürlich immer mit so ein bisschen Geschichte drumherum und ein bisschen geht immer weiter. Ist sehr lustig. Der eine ist irgendwie auf der Party eingeschlafen, weil er irgendwelche Substanzen durcheinander genommen hat, die er nicht hätte durcheinander nehmen sollen. Und dann haben sie angefangen, ihn zu bemalen und versuchen halt rauszufinden, wer was auf ihn draufgeschrieben hat. Und er regt sich halt total auf, weil er war wohl früher schon dann das Opfer von irgendwelchen
Mobbern,
genau. Und ja.
Okay. Also, The After Party. Nee.
Doch, so The After Party.
Ich habe das bei, wenn man das bei IMDb sucht, gibt es übrigens mindestens 3 Sachen, die After Party heißen. Ist ein bisschen schwierig, das zu finden. Da muss man halt aufs Jahr gucken.
Genau, ganz aktuell auch von 22 gerade erst erschienen und halt in so nervigen, wird in Etappen rausgekippt. Das ist ein bisschen nervig, dass sie das bei Apple TV machen. Ich habe da jetzt noch 1-2 Sachen gefunden, wo ich dachte so, oh, das klingt geil, das möchte ich auch gucken. Und dann sind halt irgendwie 3 Folgen verfügbar von, sie sagen noch nicht mal von wie vielen. Und, da weiß ich nämlich genau, da gucke ich die ersten 3 und dann.
Und dann vergisst es, ja.
Vergesse ich es, genau.
Ja, auch.
Du fängst halt erst an, wenn es fertig ist, ne? Ist Picard schon komplett auch noch nicht, ne?
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Das gleiche Scheiß wie mit Picard. Wahrscheinlich dann irgendwie kurz vor Ende der Staffel sagen sie so, ab jetzt nur noch auf Paramount, dann haben wir es ganz verpasst. Aber ich weigere mich, weil das ist, passt halt nicht mehr zu unserer Zeit, weil nicht nur, dass ich, das habe ich tausendmal schon gesagt, nicht nur, dass ich einfach nicht bevormundet werden möchte, wann ich die Sachen schaue, die Dinge werden doch auch gar nicht mehr so gedreht. Also die Geschichte wird doch gar nicht mehr so erzählt. Ich meine, vor 20 Jahren waren Geschichten halt so, dass die Folge abgeschlossen war, jede Folge für sich. Heute ist es doch eine Story. Die Picard-Staffel, das ist eine Geschichte, die einfach in 10 Episoden oder 8 Episoden unterteilt ist, die aber alle zusammenhängen und jede
genau, Episode es gibt kein sich, Monster der Woche mehr, so ein Quatsch.
Genau, und jede Episode für sich kann nicht allein stehen. Und dann ist es gerade scheiße, wenn du immer eine Woche Pause dazwischen machst. Was soll dieser Kack?
Ja, ich glaube, das einzige Argument, und das ist auch das hat man gesehen, zum Beispiel bei Expanse, die es ja am Anfang anders gemacht haben, und alles auf einmal hingekippt haben, wenn du versuchst, sowas richtig Großes zu machen, und natürlich zielen die teuren Produktionen darauf, dass sie so das nächste Game of Thrones werden wollen.
Aber die Afterparty?
Die Afterparty, okay, da sind wir uns einig, das ist vielleicht nicht so, aber sowas wie Picard zum Beispiel, ja, die nächste Star Trek Serie oder die eine Star Trek Serie mit dem großen Captain. Was du versuchst zu erreichen, ist so dieser Watercooler-Talk oder eben in dem heutzutage sind es ja vielleicht eher so die Nerdblocks oder sowas, die dann eine Woche Zeit haben, zum einen ihr Review von der Folge zu schreiben, dann ihr Preview, auf was sie in der nächsten Folge erwarten, dann irgendwie die große Einordnung ins große Ganze. Eine Woche lang kann sich das Fandom komplett im Kreis drehen über diese 49,9 Minuten, die wir Fandom, bekommen haben.
Wenn ich das Wort schon höre, kotze ich. Das ist halt Masturbation, nichts anderes. Also was soll dieser Scheiß? Dann sollen sie Dinge halt nicht so verfilmen, dass das nicht mehr dazu passt. Also wenn sie das wollen, dann sollen sie Dinge auch so drehen, dass ich eine Woche eine Folge schaue und dann aber auch ins Bett gehen kann und sagen kann, okay, ist jetzt nicht eine Katastrophe, dass ich nicht weiterschauen kann. Aber da ist es halt eine Katastrophe, weil ich schaue dann eine Story, die man eigentlich an 4 Tagen schauen würde, schaue ich über 12 Wochen gestreckt, vergesse dann zwischendrin immer, was in der Folge vorher war. Gut, es wird mir zum Glück immer wieder erzählt. Aber das zerhackt doch alles einer Weise.
Würdest du es nicht vergessen, wenn du eine Woche lang lauter Blogposts darüber lesen und selbst schreiben würdest? Also ich übertreibe ein bisschen.
Masturbation, nichts anderes.
Ich habe das zum Beispiel bei Boba Fett so gemacht. Also bei Boba Fett habe ich nach jeder Folge dann ein bisschen die Blogartikel gelesen und sozusagen die Spekulationen schon, was könnte in den nächsten kommen, wie könnte es weitergehen und so weiter. Und dann für die Einordnung, was haben wir gesehen, was für Figuren, wie ist das im großen ganzen Star Wars Kontext verortet, was hat es dem hinzugefügt, wo hat es sich widersprochen oder irgendwas. Und das alles zu verarbeiten, die Zeit zu haben, das zu lesen, nochmal drüber nachzudenken und dann sich auf die nächste Folge zu freuen, die dann 3 oder 4 Tage später schon kommt, bis man mit dem Lesen fertig ist. Da fand ich es nicht schlecht, aber an anderen Stellen geht es mir da wie dir, wo ich denke, nee, das will ich jetzt nicht mit dem großen Medienzirkus für mich selbst begleiten. Ich würde jetzt gerne einfach durchbingen und dann stört es mich auch. Also ich sehe ein bisschen von beiden Seiten irgendwie.
Ja, nee, ich warte mittlerweile komplett. Also ich habe auch Dings noch nicht angefangen, die neue Staffel von Snowpiercer und auch Picard nicht.
Habe ich beide auch noch nicht angefangen. Ich stecke noch in der Maisel drin. Marvelous Mrs. Maisel Staffel, was ist es, 4 oder so? Da kommt es mir ja ganz gut entgegen, weil ich finde ungefähr einmal die Woche die Möglichkeit, mit meiner Frau was gemeinsam zu schauen. Die anderen 6 Tage, weiß ich nicht, machen wir entweder hier Podcast-Aufnahme oder ich schlafe beim Kinderzubettbringen ein oder es passieren irgendwelche anderen unvorhergesehenen Dinge, die dazu führen, dass wir am Ende nicht gemeinsam vorm Fernseher sitzen. Und einmal die Woche klappt das ungefähr, manchmal zweimal und dann haben wir einen Abend davon, haben wir eine neue Meisel, das passt dann.
Also ich schaue 4 Serien momentan parallel.
4?
Ach ey. Ja. Und zwar
würde ich alles vergessen und durcheinander mixen. Also ich habe ja jetzt schon Schwierigkeiten gehabt, eben schlüssig Suspicion zu erklären und nicht Teil von Afterparty reinzumischen.
Die Serien müssen halt unterschiedlich genug sein. Und die sind sehr unterschiedlich. Und zwar schaue ich mit meiner Frau kompletten Rewatch von The Last Kingdom, weil da ja eine neue Staffel raus ist. Und wir wollten einfach die ganze, weil wir es einfach eine tolle Serie finden, einfach die ganze Serie nochmal schauen, um dann die, wie viel ist das jetzt, 4., 5., keine Ahnung, irgendwie sowas, schauen zu können. Also ähnlich wie der Bob das bei Expanse macht.
Und noch eine Folge, dann bin ich bei der 6. Staffel.
Ich werde bekloppt. Ich habe alles vergessen über die letzte Staffel. Ich werde die nochmal schauen müssen.
Das ist ein Rewatch, Mann.
Ja, das ist kein Problem. Die schaut mir an einem Abend. Die steht ja nur aus 3 Folgen oder so. So gefühlt.
6.
Ja, sag ich doch. Und dann, wenn wir ins Bett gehen, schauen wir im Bett auf dem iPad. Und aber da schauen wir nicht dann nicht die Schlamm und Leder Serie, sondern schauen da Schitt's Creek. Jetzt auch schon in der so und so vielten Staffel, keine Ahnung.
Aber so. Ganz kurz, warum beendet man sozusagen den Fernsehabend,
weil meine Frau eingeschlafen ist. Und dann, wenn
um dann nochmal von vorne anzufangen.
Ist meine Frau wieder wach.
Oh Gott, ist das kompliziert.
Szene putzen weckt sie wieder. Und Schitt's Creek ist dann auch wirklich so zum Einschlafen, weil da schaut man dann so eine halbe Folge oder so. Also da kommen wir nicht so richtig gut weiter.
Ihr schaut dann aber beim nächsten Mal die nächste oder schaut ihr die dann noch zu Ende? Spult ihr dahin zurück, wo ihr eingeschlafen seid?
Nee, wir schauen dann da weiter, wo wir aufgehört haben.
Und wo liegt das iPad am nächsten Morgen?
Das,
in deinem
das
Gesicht
dann immer noch
oder du liegst so nee, drauf also, oder es ist irgendwie so nee, zwischen ich euch und deinem Kopfkissen?
Wenn ich merke, dass meine Frau einschläft, kann ich es dann noch ausmachen und weglegen. Obwohl meistens okay. Ist dann so, dass ich dann. Lustigerweise, sie schläft immer unten ein und dann gehen wir hoch und oben schlafe ich dann ein. Das ist ein bisschen komisch.
Ich finde es lustiger, wenn du am nächsten Morgen liegst, du so mit dem Gesicht auf dem iPad und hast den Homebutton voll gesabbert und so.
Das wär,
ist irgendwie so Netflix und du hast irgendwelche Dinge gekauft, ohne es zu wollen.
Ja, und dann schaue ich ja noch mit Genuss, aber extra langsam, weil ich es einfach... weil ich so genieße, immer noch La Révolution auf Französisch.
Du kennst so das also auch, dass du Sachen extra langsam guckst, das ist schön. Das
ja, da schon, da schon. Das schaue ich wirklich absichtlich langsam, weil es einfach so schön ist, da schwelge ich richtig drin.
Jetzt ich hast du das Gefühl, was ich bei Expanse habe, da ist es. Das ist genau das, was ich versuche.
Ich habe mir mittlerweile auch den Soundtrack gekauft und höre den Sonntagmorgens, wenn ich Frühstück mache, höre ich den Révolution Soundtrack. Und dann schaue ich noch Upload und das ist eine Prime-Serie, die ich genieße, mag ich gerne. Ich bin noch nicht sehr weit, ich glaube 6. Folge oder so. Das Problem, was ich damit habe, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich sie weiterschauen soll erstmal, weil sie halt massiv sich bedient bei Black Mirror. Also es ist eigentlich... Man hat damals das Gefühl so, ah, okay, das ist eine Idee, die von Black Mirror geklaut ist und das ist von Black Mirror und das ist von Black Mirror weitergedacht. Und das machen sie sehr geschickt und sehr gut und es ist alles gut umgesetzt, aber es ist halt alles, am Ende schaut man halt nicht das Original, gell? Aber sie machen es halt zu einer geschickten Soße. Ich hoffe, sie ist am Ende geschickt. Bisher ist es. Ich bin mal gespannt, ob es so bleibt. Und ich habe Black Mirror halt noch nicht fertig geschaut und ich überlege jetzt, ob ich erstmal das komplett schauen sollte. Aber es schaut sich halt so leicht weg, dieses Upload. Also
gefällt mir
macht das? Schon Spaß. Also, ja, das gefällt euch. Das macht euch Spaß. Das ist wirklich gut.
Das hatte ich nämlich auch schon mal ein paar Mal von der Flinte.
Ich auch.
Ja. Der.
Das macht echt Spaß.
Wer hat das? Der Andi vom Nordtag hat mir das, glaube ich, schon mal empfohlen.
Ja. Ja, das ist schon cool. Aber also ich finde, wenn man eben heißt es Black Mirror? Ich glaube schon, gell? Diese britische Dings,
ja,
Episoden-Dings, ja. Ich bin mir beim Titel nicht so ganz sicher, ob es Broken Mirror oder Black Mirror. Das ist halt, da sind die Ideen halt immer nur angedacht und hier sind sie halt in eins rein verwurstet. Kann man für beides Argumente finden, finde ich, aber es ist halt, ja, am Ende ist es doch nur eine lange Black Mirror-Folge, aber eine gut gemachte. Also es ist, nee, das kann man schon machen.
Bist du in der ersten Staffel oder zweite Staffel?
Ich bin in der ersten Staffel erst. Ich glaube, ja, ich glaube 6 Folgen habe ich gesehen oder so.
Oh, vielleicht schaffe ich das bis zur nächsten Woche, dann können wir die erste Staffel besprechen.
Wenn es hinten raus übel werden sollte, ich mache jetzt noch einen zweiten Cesarek, das ist einfach zu.
Ja, und die sind ja auch ganz kurz, gell? Das sind ja immer so.
Halbe Stunde oder so. Die erste ist ein bisschen länger, aber der Rest ist eine halbe Stunde.
Ja.
Ja, wo ich jetzt gerade wieder im Serienflow bin, dann nehme ich das doch mal an und schau da mal weiter.
Ja, doch. Doch, doch, es geht schon. Ach, hat ja nur 10 Folgen, bin ja schon fast durch.
Ja, ja. So, eins haben wir noch. Du hast noch Trivia Quest auf die Liste geschrieben. Was ist denn das?
Wie eine ARD-Vorabend-Rätselshow.
Mit ja, Jörg Pilawa. Jürgen Pilawa. Nee, wie heißt der?
Genau. Jörg Pilawa und meinen ehemaligen Curling-Kameraden als die Jäger oder so ähnlich.
Echt?
Wie heißt diese Sendung? Gefragt, gejagt, ja, glaube ich.
Ja, irgendwie sowas. Und da ist ein Curling-Kamerad von dir,
ist der Jäger? Ein Curling-Kamerad von mir, der einer von den Jägern, ja. Sebastian Jacobi.
Ach Gott, ist dieser ultra unsympathische. Glaube ich. Ich kann es ja sagen.
Du darfst das sagen, das ist ein ganz netter Typ.
Ah, okay. Dann kommt er schlecht rüber. Also, ja, aber das Gefühl hatte ich eh, dass
er hat,
diese Rolle
Er hat so ein bisschen so eine Art, die dazu anlehnt, dass man ihn auch unsympathisch finden kann, aber er ist privat,
ich glaub, wenn
ihn so
kennst, ein ganz wenn ich diese Rolle hätte, ich genauso unsympathisch wäre, bin ich ganz sicher. Ich glaube, das ist einfach diese Rolle. Ja, ist so.
Ich glaube, ich habe auch nur eine halbe Folge mit ihm gesehen, aber es ist sehr unterhaltsam, wenn man ihn so kennt, dann zu sehen, wie das zu so einer Fernsehperson wird und diese Metamorphose so mitzubekommen, das war sehr
lustig. Da gibt es mehrere, gell, von diesen Jägern, oder?
Das kann sein, aber ich habe das nicht verfolgt.
Wenn ich nämlich an diese Jäger denke, habe ich nur sein Gesicht vor Augen. Also, vielleicht gibt es auch nur diesen einen.
Ich glaube, war der Erste oder einer von den Ersten oder so, das kann ich aber auch nicht 100% beschwören.
Wie lustig, du kennst einen Promi.
Ja.
Noch zwei Jahren und der taucht im Dschungelcamp auf.
Genau. Wer, der Jacobi oder der Bob?
Beide. Der eine als Wurm und der andere als Teilnehmer.
Der andere als Känguruhoden. Was? Nein.
Ich habe Trivia Quest gespielt. Das ist glaube ich, eigentlich eine App. Ein App-Spiel. Es ist jetzt bei Netflix aufgetaucht. Nee. Es ist ein Quiz, ein Quizspiel. Also im Endeffekt wie Trivial Pursuit damals, gell? Kennt ihr wahrscheinlich. Mhm. So, ihr seid ja auch 90er Jahre Kinder. Und das gibt es jetzt auf Netflix als Spiel. Und ich hatte das bisher schon mal als auf Netflix gab es ja schon so halb interaktive Filme, die auch so ein bisschen spielartig waren, so dieses Wildlife-Spiel, ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt oder euch mal angeschaut habt und so. Gab es so ein paar, also es waren aber wirklich eher interaktive Filme und das hier ist jetzt tatsächlich ein richtiges Spiel, also und deswegen fand ich es halt interessant und deswegen habe ich es auch gespielt, weil das halt jetzt Netflix zu etwas anderem macht, eben nicht mehr zu einer reinen Film- und Serienplattform, sondern tatsächlich zu einer Spielplattform, was schon, finde ich, einschneidend ist. Und das Spiel ist einfach ein Rätselspiel, wo du eben Fragen gestellt kriegst und beantworten musst per Auswahl 1 von 4. Und es ist ultra langweilig, ultra schlecht. Es ist wirklich richtig öde. Es ist wirklich nicht wert, es zu spielen. Man langweilt sich kaputt. Es hat fürchterliche Animationen, die einen grauenhaft nerven. Dumme Sprüche. Es ist schrecklich in jeder Beziehung. Und ich frage mich, warum? Warum macht Netflix das? Das ist doch total sinnlos. Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich. Will man das unbedingt, ein Spiel spielen in Netflix und dann auch noch so ein schlechtes, outdatedes? Versteh's nicht.
Okay. Mir fallen nicht mal Fragen ein.
Mach das nicht. Lass Trivia Quest einfach links liegen. Es wird euch bestimmt irgendwann angeboten werden, aber das braucht ihr wirklich nicht. Es ist komplett verschwendete Lebenszeit. Ich habe zwei Folgen, ist auch lustig, es nennt sich ja auch Staffel 1, Folge 2. Es hat mit Folge nichts zu tun. Ich würde es nicht mal Level nennen. Ja doch, es ist ein Level im Endeffekt. Es ist total langweilig. Mach das nicht.
Gut, dann machen wir das nicht und
Candy Crush spielen.
Gehen zum nächsten Thema über. Ja. Hier steht, ja, hast du eine gute Überleitung?
Nee,
dann
ich habe jetzt Vermutung.
Möchten wir jetzt bitte über die Hühner wissen, was da los ist.
Ach so. Weil
wir hatten schon länger keine Hühner mehr in der Sendung.
Keine Hühner?
Ja, deine Hühner. Ja, meine Hühner
klucken.
Ich habe neulich ein Video gesehen von deinen Hühnern, das sah sehr süß aus, wie das da so weggerannt ist und sich wieder versteckt hat.
Keine Lust hat auf Schnee.
Genau.
Ja, nee, Schnee fanden sie komisch. Ja, ich habe, wir haben gerade als Problem, ist kein echtes Problem, das eine Huhn gluckt. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
Man kennt das Wort, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet.
Ja, genau. Das bedeutet, die kommen so im Frühjahr, kommen die in einen Brütmodus. Die setzen sich dann plötzlich in den Kopf, so, jetzt fange ich an zu brüten. Weil sonst legen die
ja
nur.
Werden sie rollig quasi.
Ja, könnte man sagen, eigentlich eher danach, weil rollig wollen sie ja begattet werden, gell? Also bei einer Katze.
Bei einer Katze oder so, ja.
Genau, nee, beim Huhn ist es ja, die wollen ja immer begattet werden, ja. Das, wenn ich da zu nah hingehe, dann gehen die ja in Begattungspose. Und dann sage ich mal so, nee, nein, danke.
Ich bin kein Hahn. Weil, wenn es Militär wäre, was würdest du at ease. Wie sagt man im Deutschen?
Ja, genau. Entspannen Sie sich? Nee,
das heißt anders.
Scheiße, jetzt liegt es mir auf. Rühren,
richtig so. Ja. Das stelle ich mir so vor, die Hühner gehen in diese Pose, du kommst hin und rühren.
Und dann die Hühner. Nee, das ist tatsächlich ganz praktisch, wenn man sie hochnehmen will. Dann muss man sie so überraschen, dass sie in diese Pose gehen. Die gehen dann so ein bisschen nach unten und machen die Flügel so breit und sind dann so ein bisschen paralysiert und dann kann man sie leicht nehmen und hochnehmen. Das ist ganz praktisch. Aber andere Geschichte. So, also jetzt.
Warte mal, dazu fällt mir ein Instagram-Account ein über Enten. Der Typ hat irgendwie eine Ente und macht immer Entenvideos. Ist groß, wirklich großartig. Und eine Folge von seinen Stories oder von seinen Reels ist das, glaube ich. Das ist auch How to Pick Up a Duck. Das ist mega lustig. Ich werde das verlinken.
Wahrscheinlich ganz ähnlich.
Ja, nun. Vermutlich. Das ist so wie so ein Game. Also so Step 1 macht das, Step 2 macht das und dann kommen so
genau.
Super Mario Geräusche und dann letzter Step ist dann so Congratulations, you've now holding a duck. You are now holding a duck.
Ist mittlerweile tatsächlich ziemlich einfach bei den meisten Hühnern bei uns, also weil ich glaube, bei einem sowieso und ich glaube, das andere wird jetzt auch zahm, also die Kinder bei uns tragen andauernd die Hühner durch die Gegend und das nimmt auch mittlerweile Ausmaße an, wo ich dann hin und wieder einen Riegel vorschieben muss. Neulich wollte sowohl der Große als auch die Kleine mit Huhn in der Hand die Rutsche runterrutschen. Und ich sage, also, Leute, das ist gefährlich. Ja, wenn ihr
das ist aber gemein.
Dann kommt ihr irgendwie zu schnell unten aus der Rutsche raus, fallt auf das Huhn und das ist das Huhn platt. Ja, macht das bitte nicht. Und aber solche Ideen haben die ganze Zeit. Und die Hühner lassen das mit sich machen. Also es ist, sind nicht traumatisiert bisher. Auf jeden Fall, irgendwann kommen die in diesen Brütmodus und dann setzen die sich auf die Eier und bleiben da sitzen. Und dann sitzen die da erstmal 3 Tage und machen nichts anderes. Stehen nicht auf, nicht mal zum Essen oder zum Kacken. Und nach 3 Tagen steht das Huhn dann auf und setzt dann seinen Gluckenschiss ab, der wirklich beeindruckend ist. Halt von 3 Tagen. Ja. Und isst dann ordentlich und setzt sich dann wieder auf die Eier. Und sitzt dann auch ziemlich apathisch drauf. Und das macht 21 Tage und dann schlüpfen die Küken und dann nimmt seine Küken, die dann halt an dem 21. Tag geschlüpft sind und geht mit denen raus und bringt denen halt bei, wie sie halt mit dem Leben zurechtkommen müssen. Und alle Küken, die da noch nicht geschlüpft sind, haben Pech gehabt. Also die werden nicht mehr weiter ausgebrütet und die sind ja fast ausgebrütet. Also schon ziemlich heftig und so auslesemäßig. Aber ja, bei uns ist das ja nicht so, weil wir haben ja keinen Hahn, gell? Also die sitzen halt auf Eiern und brüten und brüten und brüten und da kommt da nichts raus. Und und diesen Vorgang nennt man Glucken.
Also ach so, aber Moment, du kannst denen dann nicht die Eier wegnehmen, weil du die ja essen willst, oder?
Doch, habe ich auch gemacht.
Das finden die aber also, doof, oder geht's?
Erstmal ist denen ziemlich egal, komischerweise.
diese Hühner, das ist echt ein lustiger Haufen.
Also eins unserer Hühner gluckt eben und zwar jetzt schon seit 10 Tagen und erst habe ich sie drauf sitzen lassen, das war wahrscheinlich der Fehler, weil wir da noch geplant hatten, dass wir ihnen befruchtete Brahma-Eier unterschieben, eben von dieser Hühner Rasse, die wir eben noch dazu haben wollen. Und der Plan war eben, dass wir denen die Eier unterschieben, dass die praktisch als ihre eigenen Kinder ausbrüten und dadurch eben eine starke Bindung entsteht und so. Und wir haben uns dann aber als es jetzt dazu kam, haben wir das nochmal diskutiert und haben uns dann doch dagegen entschieden, weil du dann halt, du weißt ja nicht, was rauskommt. Gell? Das kann dann sein, dass du erstmal, wie viel Eier legst du denen unter? Ich habe dann mit dem Züchter gesprochen, der hat gesagt, also 10 Eier sollte man schon unterlegen, also mindestens 8 Eier. Und da habe ich gesagt, also wenn dann, ja, also klar, weil man nicht weiß, wie viele befruchtet sind und wie viele wirklich ausgebrütet werden, aber man weiß ja auch nicht, wie viele Hähne rauskommen. Ne? Und wir wussten schon, wir wollen keinen Hahn haben, das heißt, Hähne müssen halt geschlachtet werden. Und dann kann es halt passieren, dass wir irgendwie 4 Hähne schlachten müssen. Da habe ich halt gar keinen Bock drauf. Und deswegen haben wir uns dann doch gegen das die Ausbrütsache entschieden. Und der Züchter, mit dem ich gesprochen habe, der hatte auch gesagt, dass am vergangenen Samstag seine Küken zur Welt kommen oder aus dem Ei schlüpfen. Und dass man dann so 3 Wochen später, 3 bis 4 Wochen später sehen kann, ob es ein Hahn oder eine Henne wird. Also wir werden voraussichtlich in 3 Wochen werden wir so etwas ältere Küken bekommen, die dann eben Hennen sind. Und
wie viele?
Also so eine Brahma-Henne, die dann schon so groß ist wie eure Zwerghühner als Küken.
Nicht ganz, aber wahrscheinlich so groß wie diese Jägermeisterflasche, die ich habe. 2 wollen wir haben, weil weniger soll man nicht und mehr will meine Frau nicht und deswegen erstmal nur 2. Und jetzt habe ich halt der Glucke die Eier weggenommen und dachte, dann hört die auf zu glucken. Ja, Pustekuchen, die hört halt nicht auf zu glucken. Ne? Und die sitzt auf dem Nest, ein bisschen apathisch. Und dann habe ich sie eben vom Nest genommen und rausgesetzt. Und dann pickt die ein bisschen rum mit den anderen. Und dann geht die nach einer Viertelstunde wieder rein und setzt sich wieder. Und dann bleibt die sitzen. Das macht die jetzt seit 10 Tagen. Und mittlerweile...
Ist das so schlimm? Also ist das ein Problem?
Naja gut.
Geht auf ein Holzeier rein oder so.
Es schwächt sie schon, weil halt Brüten schon auch anstrengend ist, weil du halt, eigentlich sind die ja den ganzen Tag unterwegs und fressen, ne? Das macht die halt jetzt nicht. Also die frisst dann schon auch zu wenig. Und die haben auch, also das habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, haben auch ein bisschen erhöhte Temperatur, weil die eben brüten, wollen sie ja wärmen, die Eier, und dann haben die so ein bisschen sowas wie Fieber die ganze Zeit. Also richtig gut ist es nicht für die. Aber das weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Und es ist halt auch langweilig, gell? Also sowohl fürs Huhn als auch für uns. Also das Huhn sitzt halt die ganze Zeit drin und guckt apathisch an die Wand. Also
läuft der Christoph dann schon mal mit der Peitsche in den Stall und schreit, Entertain me!
Nee, ich gehe halt zweimal am Tag hin und trage sie raus und dann guckt sie sich draußen um und dann geht's halt wieder rein. Und
du schreist so Nirvana-Textzeilen da rein. So.
Ja, und sie legt halt... Richtig. Und sie legt in der Zeit nicht. Das ist halt auch ein bisschen störend, gell? Weil sie ist ja Nutzvieh.
Ach so.
Soll ja gefälligst
legen. Ja, jetzt kommen wir zum Kern des Pudels.
Ich will ja Eier. Und sie sitzt mittlerweile auch gar nicht mehr im Nest, sondern ganz erstaunlich, sie sitzt jetzt auf der Stange. Was sie ja die vorherigen Monate nicht getan haben. Mittlerweile sitzt sowohl sie auf der Stange als auch noch ein anderes Huhn. Also jetzt durch dieses Glucken haben sie sich ans Stangesitzen gewöhnt. Wo ich mir denke, ja, okay, dann habt ihr das auch mal gelernt. Gut so. Sie ist halt jetzt ein bisschen apathisch und langweilig, aber es geht ihr gut. Aber ja, die anderen beiden sind halt den ganzen Tag draußen unterwegs und haben Spaß.
Jetzt fällt mir aber eine Frage dazu ein. Ja. Du sagst jetzt immer sie und ein anderes Huhn. Kannst du die schon sicher unterscheiden und bekommen die Namen oder bleiben die anonyme Huhn Nummer 1, 2 und 3?
Die haben Namen. Meine Familie hat den direkt Namen zugeordnet, obwohl es ja weiße Zwergseidenhühner sind, die man quasi nicht unterscheiden kann. Beziehungsweise ein Huhn ist ein bisschen größer und ein bisschen zahmer, deswegen kann man es unterscheiden. Und die anderen beiden kann man jetzt auch unterscheiden, weil eins sitzt im Stall und das andere nicht.
Sobald das aufhört, sind sie wieder austauschbar.
Keine Ahnung. Aber vor allem das Problem ist, dass sich die anderen Familienmitglieder nicht darauf geeinigt haben, welches ist. Ja? Also wenn du den Lucius fragst, sagt er, das große Huhn ist sein Huhn. Jetzt habe ich vergessen, wie das hieß. Die haben alle so alberne Namen gekriegt. Lass mich überlegen. Daniela heißt sein Huhn. Und zwar, weil wir die Hühner bekommen haben an dem Tag, als eine Freundin von uns, die Daniela heißt, Geburtstag hatte. Das ist wohl das große Huhn, wenn man den Lucius fragt, der auch am meisten mit den Hühnern macht. Also wir sagen, also dann... Sei es drum. Und die kleinen Hühner, die Rosa hat ihr Hühnchen Hühnchen genannt, was ich einen guten Namen für einen Huhn finde.
Ich auch, absolut.
Und die Theresa hat ihr, habe ich schon wieder vergessen, Siglinde oder irgendwas, wo sie meinte, es sei ein totaler Hühnername, aber ich glaube nur in ihren Ohren.
Ist das eigentlich ein Kartoffelname?
Ja, genau, was.
Weißt du schon, wie du deine Hühner nennen wirst?
Ich weiß nicht, ob sie klingt. Ich habe mir überlegt, wenn die Rosa ihr Hühnchen Hühnchen nennt, könnte ich mein Huhn Huhn nennen. Das würde gut passen, weil ich kriege ja ein großes Huhn. Ich
dachte eher so Kampfnamen, so Conan und
Der Witcher genau. Oder so.
Genau.
Ja, und dann läge natürlich nahe, es Deborah oder Debbie zu nennen, wie das Huhn in Lost in Space. Da spielt ja ein Huhn mit. Das wäre ein sinnvoller Name. Aber mal gucken. Vielleicht Huhn und ja. Debbie. Mal gucken.
Sag mal, googeln irgendwie so große Hühner der Filmgeschichte oder so. Vielleicht findest du noch was.
So wahnsinnig viel wird es da außer Deborah nicht geben, glaube ich. Aber mal gucken.
Ja, vielleicht übersiehst du irgendwas. Irgendwie so ein großes Vampirhuhn irgendwo oder so.
Ja, oder Cocktailnamen? Das eine nennst du Brooklyn Lamp und das andere nennst du Sazerac oder so?
Das kannst du ja noch nicht rufen, das ist doch albern. Ich glaube, ich würde eher Lursa und Betor würde ich eher
nennen. Oh, das ist gut. Lursa und Betor sind zwei gute Hühnernamen.
Oder?
An die musste ich übrigens neulich denken.
Was ist das?
Was ist das? Die Woche an Lursa und Betor gedacht.
Zwei ganz ikonische, klingonische Schwestern aus Next Generation und Deep Space Nine. So sehr sexualisiert, sehr brutal, sehr klingonisch. Absoluter Kult. Sind die nicht sogar Duras-Schwestern? Ja klar, oder? Die gehören zum Haus Duras. Also zum bösen Haus.
Ja, doch, stimmt. Ja? Stimmt, ja.
Ja, ja.
Die Duras-Schwestern.
Ah ja, also wir warten gespannt auf die Ankunft der Klingonenhühner.
Der Klingonenküken. Ja, mal gucken.
Ich glaube, es ist festgelegt, du kommst jetzt nicht mehr raus, die heißen jetzt Rosa und Betor.
Mein Sohn hat mich, gut, der wird ja begeistert sein, wenn ich den Hund den klingonischen Namen gebe. Der hat mich heute gefragt, ob es Wörter gibt, wo nach dem Q kein U kommt. Und da habe ich ganz spontan gesagt, ja, Kapla. Und gesagt, was ist das denn?
Was ist das denn?
Er hat gesagt, das ist klingonisch. Ja, was heißt das? Und man muss ihm das erklären. Und das werde ich jetzt wahrscheinlich dauernd hören, weil der Lutz ist ja der Obertracky. Man kriegt dauernd Tracky-Geschichten erzählt hier, ob man will oder nicht.
Ja, okay.
Sehr schön, wir haben in der letzten Sendung kurz die App noch in Unwissenheit Coffee Call empfohlen oder besprochen. Jetzt haben wir es die Woche ein paar Mal ausprobiert. Und es hat eigentlich ganz gut geklappt, oder? Also irgendwie die ersten zwei Pushs habe ich, glaube ich, nicht mitgekriegt, aber dann sieht man das eigentlich
ganz gut. Ich habe erst einen Fehler gemacht. Und zwar wird man da ja, wenn man es installiert, gefragt, für was man sich interessiert oder irgendwie sowas. Und da habe ich irgendwie drei Sachen angeklickt, was dazu geführt hat, dass ich dann in irgendwelchen Gruppen war, die global sind, glaube ich, wo tausende Leute drin sind so ungefähr. Nee, tausende war es nicht, aber es waren viele. Und ich dann dauernd informiert wurde von irgendwelchen Leuten, die jetzt zur Kaffeemaschine gehen. Und ich habe mir gedacht, kenne ich den? Ist das vielleicht der oder der? Bis ich dann gemerkt habe, nee, es sind irgendwelche total Fremden, die mir zufällig zugeteilt wurden, weil ich gesagt habe, ich interessiere mich für, keine Ahnung, Architektur oder weiß der Teufel, was es war. Was ein bisschen komisch war. Und dann hatte ich auch ein bisschen Schwierigkeiten, um aus diesen Gruppen wieder rauszukommen, weil ich dann den Gruppe verlassen Button nicht gefunden habe, weil der nämlich ganz unten ist, unter allen Teilnehmern und du dann erstmal diese
ein paar hundert Teilnehmer durchscrollen musst. Das ging mir auch so, das ist fürchterlich.
Ja,
also hast du das gleiche Problem, okay.
Ich auch. Ja.
Ich glaube, man kommt auch nicht vorbei an diesem, du musst irgendwas auswählen. Und das, dann wirst du in irgendeine Gruppe reingeschmissen. Da musst du halt hoffen, dass es nicht so viele Leute sind.
Was für Scheiß.
Tja.
Ja. Das, dann dieses ruckelige Scrollen auf diesen Android-Telefon, dann kommst du da unten halt nie an. Bäm.
Bei euch anders?
Ja, es scrollt seidenweich. Kannst du zwei Flicks bist du ganz unten.
Ach so, ist das so?
Nee.
Also doch, komm, ein iPhone kann schon wahnsinnig schnell scrollen, wenn man ein bisschen Schwung holt.
Ja, das stimmt. Das ist echt krass.
Also so ja, aber, eine 500 Podcast-Liste nach unten scrollen ist zwei Flicks mit dem Finger, wenn man richtig Schwung gibt. Aber dazu kommen wir gleich. Aber
die grundsätzliche Mechanik dieser App hat funktioniert unter uns. Ich habe den Stefan einmal erfolgreich kontaktiert.
Ich habe dich kontaktiert. Du warst ja irgendwo, hast gesagt, du trinkst jetzt Kaffee. Und dann rufe ich dich an und dann stehst du draußen irgendwo in der Prärie.
Ja, das war das, was ich noch nicht so ganz durchblicke, wer wen anruft. Ich habe da immer so ganz, habe ich noch nicht
gezogen. Du sagst, du hast Zeit und dann kann dich jeder
genau anrufen. Ja, sowas, ja.
Genau, ja, also du sagst, du hast Zeit und dann werden alle benachrichtigt, die in deinen Gruppen sind, dass man dich jetzt theoretisch erreichen kann.
Ja, ich bin mir grundsätzlich nicht so im Klaren darüber, inwieweit das ein Medium für mich ist. Also dieses, dass ich meine Arbeit oder überhaupt meinen Tagesablauf oder so durch eine Videotelefonie unterbrechen möchte, ich weiß nicht, ob das meins ist. Also so hin und wieder mal, okay, aber so grundsätzlich, ich weiß nicht, Videotelefonie ist, glaube ich, viel zu wenig mein Medium. Aber mir ist eine neue Anwendungsmöglichkeit eingefallen, nämlich meine Frau nötigt mich ja regelmäßig, hier, ruf mal den Bob per Videotelefonie an, ich will ihn das und das fragen oder keine Ahnung, wir wollen noch das und das besprechen oder sie einladen, keine Ahnung, weiß der Teufel, ja. Wo ich dann immer sage, nee, das kannst du jetzt nicht machen. Ich weiß überhaupt nicht, was der Bob gerade macht. Ich werde ihn jetzt nicht mit Videotelefonie anrufen. Dann schreib ihm mal eine Nachricht, dass wir ihn mal, ja, habt ihr ja schon häufiger von mir bekommen, Stefan, du ja auch, gell? So dieses, lass uns mal irgendwann Videotelefonie machen, was dann in der Regel nicht funktioniert. Oder keine Ahnung. Und das ist natürlich jetzt ein Medium, wo genau das funktioniert. So dieses, meine Frau will kurz irgendwas fragen, so dadurch dieses 7-Minuten-Dings ist eigentlich passend, dass man sich nicht verplaudert. Und man kann das, ohne groß übergriffig zu sein, klar machen, dass man das will. Also, weil das finde ich immer das Hauptproblem bei Videotelefonie, dass es irgendwie schon ziemlich übergriffig ist. Und das ist hier halt rausgenommen, was ich schon gut finde.
Ja, ich find das eher so, der angerufen wird, der sagt halt, ich könnte jetzt. Ich habe eine Hose an, eventuell.
Ja, genau. Ja, und dieses jetzt die App kommt aus diesem Kaffeemaschinen Watercooler Talk Bereich so ein bisschen, aber das wir benutzen das ja jetzt privat. Wir würden uns nicht an einer Kaffeemaschine treffen, weil wir nicht in der gleichen Firma arbeiten. Mhm. Aber manchmal, wenn man sich so denkt, ach, ich könnte mal mit dem Christoph plaudern, aber eigentlich habe ich gar kein richtiges Anliegen, gibt gar keinen richtigen Grund, nur wir sehen uns halt so selten, ja. und könnten jetzt mal plaudern, wäre doch ganz nett irgendwie. Aber man ruft dann halt nicht an. Man nimmt nicht das Telefon in die Hand und ruft schon gar nicht mit Videotelefonie und ruft an und man weiß ja nicht, was der andere gerade macht. Ja, du schreibst gerade
ein Gutachten oder du sitzt
weil es übergriffig ist, genau. Aber die App bietet genau diesen Mechanismus, mir ist gerade langweilig, wenn mich jetzt einer anrufen würde, fände ich das nicht nur nicht schlimm, sondern im Gegenteil, ich fände das sogar gut, weil ich weiß nicht, mach gerade irgendwas Langweiliges, was ich eh tun muss, keine Ahnung, rühre irgendeine Suppe um, die nicht anbrennen darf oder irgend so ein Quatsch und oder bin gerade, guck meinem Rechner dabei zu, wie er 30 GB Quatsch runterlädt und auf die ich jetzt warten muss oder was auch immer und das zu lösen und zu sagen, so, ich habe gerade Leerlauf. Ich war zum Beispiel jetzt gerade mit meinem Sohn, der hat seine zweite Corona-Impfung bekommen und die hatten keinen richtigen Warteraum mehr, sondern die haben einfach gesagt, ja, sie können ja draußen warten oder im Auto warten oder sonst irgendwas und wenn eine Viertelstunde und wenn was sein sollte, dann kommen sie halt wieder rein. So, und dann saß ich mit meinem Sohn im Auto und der manipulierte sowieso die ganze Zeit nur irgendwie auf dem Display rum und hat die ganze Zeit irgendwie versucht, irgendwelche Knöpfe zu drücken, die er nicht drücken soll. Und da habe ich gedacht, oh, ja, wäre auch eine gute Zeit. Dann habe ich gesagt, ich bin jetzt available für 15 Minuten, weil man muss 15 Minuten nach der Impfung warten. Und es dauerte keine Minute, dann hat der Stefan angerufen. Dann war das so, dann machen wir halt Videotelefonie im Auto und er hat ein Kind auf dem Arm, ich habe ein Kind auf dem Arm oder beziehungsweise auf dem Beifahrersitz und dann war das lustig. Dann haben wir 7 Minuten gequatscht. Der
Elternzeitler ist einfach verlassen.
Auf diese Elternzeitler ist
verlassen. Ja,
der ruft immer zurück.
Ach, ja, guck mal, da ist ja gerade wieder jemand.
Ja, und deine erste Frage war, wo bist du denn? Ja. Weil ich halt im Auto saß. Ja, und das ist nett irgendwie. Und wenn er nicht angerufen hätte, dann wäre halt auch, das wäre halt auch nicht, also, ja, du klickst halt rein, ich bin jetzt verfügbar und entweder passiert dann was oder es passiert halt nichts, ja. Langeweile hast du so oder so und entweder kannst du sie mit einem Telefonat füllen, mit deinen Freunden oder du machst es halt nicht, wenn halt keiner von den anderen Zeit hat oder Lust oder wie auch immer oder beides. Ist aber irgendwie geil, dass man das so ansagen kann, so jetzt für 10 Minuten und ich wusste ja in dem Augenblick genau, Viertelstunde und danach fahren wir weiter. Du kannst das genau timen. Ich finde das total cool. Und es hat wirklich gut funktioniert ein paar Mal. Also Stefan, wie oft haben wir gesprochen? 4, 5 ja. Mal? Das war schon...
Wow.
Ja.
Also, wo ich ein bisschen Schreck gekriegt habe, war, als ich dann eine E-Mail bekommen habe, so nach ein paar Tagen, so irgendwie bezüglich meines irgendwie noch so und so viel Tage freier Zugang zu Coffee Call, da dachte ich, ach, sieh mal an, das kostet also bald was. Und da habe ich ein bisschen recherchiert, korrigiert mich, wenn das anders ist. Es ist, so wie wir das nutzen, ist es auch weiterhin kostenlos, oder? Das ist, glaube ich, nur wenn du es als Firma nutzt, kostet genau, es was, oder?
So habe ich es auch verstanden, ja.
Okay. Ja, dann schauen wir mal, wie wir das weiter nutzen.
Ja, zwischen uns, Christoph und mir, hat es ja noch nicht geklappt.
Nee. Aber es muss doch aber auch irgendwie gehen, dass man das mit mehreren nutzt.
Ja, das ja immer, eigentlich, oder?
In
oder
dem Augenblick, wenn du einen
Gruppencall machst. Doch, du kannst, ja, wenn du sagst, ich bin available, dann kannst du das sagen, als Einzelcall oder als Gruppencall. Und nur meine Favoriten oder alle benachrichtigen.
Herr, Moment,
ich klicke immer auf Gruppe, da ist noch nie was passiert in der Richtung. Wir sind halt auf kleine Firma.
Ja gut, du meinst jetzt wir, sind eine sehr kleine Firma. Ja, sind
ja Leute. Eben.
Also das musst du, während du sagst, wie du available bist, machst du das oder was?
Da ja, genau. Irgendwo in der Gegend habe ich das gefunden, ja.
Genau, du drückst auf, ich bin jetzt available für 30 Minuten und dann fragt er dich, ob du nur deine Favorites oder alle, also wahrscheinlich, wenn du jetzt irgendwie in der Firma bist mit 200 Mitarbeitern und dann hast du davon 15 Favorites, okay. Dann kannst du dir halt irgendwie aussuchen, ob du jetzt für alle oder nur für die Favorites verfügbar sein möchtest.
Da 1:1 oder Gruppe, verstehe, okay.
Genau. Und aber was das für eine Auswirkung hat, das weiß ich auch noch nicht. Also das hat
vielleicht bei uns kann auch noch jemand reinklingeln. Also
ja, genau.
Favoriten sowas. Kann ich nur haben, wenn ich dafür zahle, glaube ich. Das ist ausgegraut.
Okay.
Nee, du kannst nach einem Call, also wenn ein Call rum ist, war so, bei mir so,
keine Favoriten, deswegen.
Da ist nämlich so ein Bild oder von dem, den du angerufen hast und da ist irgendwie so ein Herz daneben. Wenn du auf das Herz drückst, dann machst du den zum Favoriten.
Verstehe. Ja gut, aber da wir nur zu dritt sind, ich habe sonst niemanden, mit dem ich Coffee calle.
Ist das an der Stelle ein bisschen sinnlos, ja. Aber es ist ein lustiges Tool auf jeden Fall.
Ja.
Und es ist angeblich Ende zu Ende verschlüsselt. Insofern, wenn das so stimmt, wie es die Werbung behauptet, dann ist das auch alles ordentlich private, was ja immer schön ist. Also das ist auf dem eigenen Bildschirm, das eigene Videobild auch so genauso viel, dass es dem genauso viel Raum einräumt wie dem.
Ich hatte das jetzt schon anders. Mit dem Christoph, da war ich nur so klein oben rechts. Und mit dir, glaube ich, auch, als wir im Auto telefoniert, also da im Auto saßt und gewartet hast.
Gab es da ein Update? Habe ich das irgendwie? Am Anfang war das doch so 50-50.
Genau, am Anfang war es 50-50 und aber jetzt seit kurzem war es halt so, wie es immer bei Videotelefonie ist. Du bist klein irgendwo am Rand und der andere ist groß im Bild.
Ja, das fand ich nämlich, vielleicht habe ich das gar nicht groß bewusst zur Kenntnis genommen, aber ich fand am Anfang diese 50-50-Aufteilung so ein bisschen befremdlich, weil warum muss ich weiß, wie ich aussehe. Ich meine, klar, ich will ein bisschen sehen, was im Bild ist und ob mein Sohn jetzt da unten rechts noch mit zu sehen ist oder wenn ich ihn auf dem Arm habe oder so, dass er vernünftig im Bild ist oder so. Das muss man schon irgendwie checken können, aber so das grobe Framing sehe ich halt auch, wenn das da unten rechts in der Ecke klebt. Dafür brauche ich nicht 50% meines Bildschirms, der auf dem Handy ja doch begrenzt ist, hergeben. Da würde ich dann doch lieber mehr von demjenigen sehen, es ist ja dann doch Videotelefonie und nicht Telefonie. Insofern fand ich das befremdlich. Aber wenn sie das geändert haben, umso besser. Das habe ich dann vielleicht, weil das so bei FaceTime so normal ist. Ich FaceTime jeden Tag mit meiner Mutter. Insofern, dieses Medium ist mir nicht fremd. Habe ich das wahrscheinlich einfach ausgeblendet. Wenn sie das sozusagen normalisiert haben.
Ja, kann durchaus sein. So, ein Tech-Thema haben wir noch.
Ich befürchte es.
Was denn?
Ja, da bist du so ein bisschen raus als Android-User. Das ist eine iPhone-App.
Ach so. Ah, dann habe ich doch ein anderes. Ach so, Tech-Thema. Ah, verstehe.
Tech-Thema. Okay. Nee, genau. Ja. Es geht um die Podcast-App, die Bob und ich nutzen, Overcast. Und da gab es ja jetzt ein größeres Redesign vor einer Woche oder so. Wie findest du es denn?
Ungefähr.
Fehlt dir was? Passt alles? Ist alles wie immer?
Also grundsätzlich bin ich keiner, der bei so großen Veränderungen immer schreit, alles schrecklich, ich will mein altes Ding zurück. Insofern, ich bin bei sowas immer froh, dass Leute, und wie Marco Arment ja auch sehr aktiv ist, was sowas angeht, so eine App aktuell halten, neue Sachen ausprobieren und Zeug. Das klingt jetzt so wie die große Vorrede zu dem Rundumschlag, zu dem ich jetzt gleich ausholen werde. Es ist nicht so. Im Großen und Ganzen mag ich's. Es hat mich mit weiß nicht, ob das ein Bug ist. Ich würde vermuten, dass es ein Bug ist. Hat es mich so ein bisschen getreten, was mich geärgert hat. Und zwar kann man ja innerhalb einer Playlist bei Overcast, was an sich ein super geiles Feature ist, kann man Podcasts auf Priority stellen. Und ich bin ja chronisch hinten dran mit meinen Podcasts. Im Moment 518 Folgen deep in the shit. Ja. Und ich habe halt ein paar Podcasts auf Priority gestellt. Das heißt, wenn diese Podcasts eine neue Folge machen, dann springt die in dieser Up-Next-Playlist, die ansonsten chronologisch sortiert ist, nicht nach ganz unten, wo sie normalerweise angehängt würden, sondern eben nach ganz oben. Und die höre ich dann sofort oder als nächstes. Ja. Und irgendwie ist es passiert bei diesem Update, dass dann plötzlich der ganze Podcast mit allen seinen Folgen, die ich noch nicht gehört habe, also was weiß ich, in dieser 500 Podcast langen Liste sind von einem Podcast vielleicht irgendwie 20 ungehörte Folgen drin oder so. Und ich habe ein paar wenige Podcasts, die ich irgendwann erst innerhalb der letzten 2 Monate oder so zu Priority befördert habe. Das heißt, das war bisher so, die hatten vielleicht noch 10 Folgen, die irgendwo in dieser Liste verteilt waren. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, der ist eigentlich so gut und ich finde ihn so wichtig, dass ich ihn jetzt auf Priority stelle. Und in der alten Version hat sich das dann so verhalten, dass quasi alles, was noch in der Liste irgendwo mittendrin ist, bleibt an der Stelle, wo es ist. Nur alles, was neu dazu kommt, wird jetzt als Priority behandelt und springt nach oben. Und dieses Verhalten fand ich okay und wollte ich so haben. Und jetzt hat er einfach diese ganzen 12, 14 Folgen, die da in diesen 500 irgendwas versteckt sind, genommen und hat die en bloc nach oben geknallt. Und ich höre ganz, ganz selten 15 Folgen vom gleichen Podcast en bloc hintereinander.
Das ist so anstrengend. Das
heißt, du gehst dann auf diese Edit-Playlist-Dings und dann fängst du an, die alle von Hand so runterzuschieben. So 5 Folgen irgendwas anderes, dann wieder einen von dem. Dann wieder 5 Folgen irgendwas anderes, dann wieder einen von denen. Und versuchst die loszuwerden, weil die ja jetzt ganz oben in deiner Playlist stehen und du willst die ja so nicht anhören. Also musst du sie irgendwo wegdrücken und musst sie irgendwo runterschieben. Und da der mir das mit 3 Podcasts oder so gemacht hat, hatte ich da so richtig so einen fetten Block von Scheiße oben. Also nicht Scheiße, sondern Podcasts, die ich eigentlich gut finde, aber nicht in dieser Masse. Und dann musste ich es mal aufräumen und war eine Weile beschäftigt. Das hat mich ein bisschen geärgert. Aber ansonsten, also.
Ja, mir fehlt.
Ich mag's.
Mir fehlt der Knopf, diesen Podcast als nächstes abspielen. Gerade wenn unten irgendwas reinkommt, wo du sagst so, huch, da sprechen sie ja mal ein tagesaktuelles Thema, das würde ich jetzt gerne als nächstes hören. Da gab es immer einen Knopf, so du klickst einmal drauf und sagst, okay, up next oder irgendwie.
Gab's den?
Ja, gab's. Hab ich so oft genutzt und jetzt muss ich das halt 180 Folgen nach oben schieben, was echt nervig ist.
I feel you. Ich müsste ihn 520 nach oben schieben. Ja. Das ist echt eklig.
Ja, also keine Ahnung. Weißt du, du scrollst mal nach unten und siehst so, weiß nicht, der Podcast XY, der Sneakboard spricht über Dune und du willst nächste Woche Dune gucken. Alles klar, höre ich mir mal an, was die dazu zu sagen haben oder du hast gerade geguckt. So, und dann ging früher so, okay, schieb mir das als nächsten. Und zwar egal, wo du warst. Immer wenn du einzelne Folgen hattest, auch wenn du einfach in der Sortierung warst, wo du über die einzelnen Podcasts gegangen bist. Also weiß ich nicht, irgendjemand hat dir irgendeinen Podcast empfohlen, weil da jetzt in demnächst so eine Folge auftaucht, die, und dann scrollst du da durch und denkst, ach Mensch, hier, weiß ich nicht, über das und das wollte ich ja schon immer was hören. Und dann konntest du an der Stelle sagen, okay, spiel mir das als nächstes. Und jetzt kannst du nur sagen, schieb mir das bitte in die Playlist Queue oder sowas. Und dann taucht da eine neue Playlist auf und dann steht es da drin. Aber nicht in der aktuellen, weil dann habe ich wieder zwei Playlists. Was will ich mit zwei Playlists?
Ich habe auch nur eine, die heißt Up Next.
Ja. Genau. So. Das finde ich da, also, das ist schade. Aber sonst gefällt es mir auch, sieht schön aus. Es sieht halt neu aus. Ja, okay. Es sah früher anders aus, mein Gott.
Also. Ich finde, dass der Download-Button mittlerweile hinter so einem Drei-Pünktchen-Button verschwunden ist. Also wenn du einer Folge, ich habe es immer so eingestellt gehabt, dass er alle Sachen, die er findet in irgendeinem Feed, wenn ich den abonniert habe, sofort runterlädt. Das hat dann irgendwann bei 519 ungehörten Folgen meinen iPhone-Speicher nicht mehr ausgehalten. Und dann bin ich dazu übergegangen, ihn auf Stream umzustellen. Aber weil ich halt nicht immer streamen will, weil das ja auch Datenvolumen frisst, wenn man nicht zu Hause, jetzt ist Pandemie, jetzt ist man zu Hause, aber das war dann irgendwann, diese Umstellung war dann irgendwann, wo ich das nicht wollte, dass ich immer das Datenvolumen gefressen habe. Deshalb habe ich dann immer so in der Regel dafür gesorgt, dass so die nächsten 20, 30 Folgen Kram, die in meiner Up-Next-Liste stehen, dass die schon runtergeladen sind. Und dadurch hatte ich den Speicherverbrauch dieser App immer so ein bisschen. Man macht ja wenigstens einmal die Woche irgendwie so ein bisschen Management, wo man die Sachen löscht und irgendwie guckt, was noch so ist und uninteressante Folgen rausschmeißt und so weiter. Und bei der Gelegenheit habe ich dann auch immer gesagt, so die nächsten 30 Folgen hier mal bitte download, 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 download. Und da ist jetzt ein Klick mehr dazwischen und das nervt mich ein bisschen. Weil es halt mal 30, ja, ist dann halt 30 Klicks mehr als vorher. Aber ja, mei, damit werde ich mich arrangieren, damit komme ich schon klar. Vor allen Dingen jetzt, wenn ich eh nur zu Hause bin, dann ist auch nicht schlimm, wenn das per WLAN streamt, weil das dann wurscht. Es ist nur, wenn ich rausgehe, dass ich dann nicht ungern aufs Datenvolumen Zeug downloaden würde.
Ja.
Ja. Aber ansonsten.
So rein Interesse, aber ja. Was habt ihr für Datenvolumen?
Ich habe im Moment 15 Gigabyte.
Ich habe 25.
Wow.
Aber ich weiß nicht, wie ich an die gekommen bin. Ich hatte mal 5 und dann waren es irgendwann 10 oder 9 und dann waren es jetzt plötzlich 25. Aber keine Ahnung, wie es passiert ist. Ich habe keinen Vertrag geändert.
Hast du mal auf deine Rechnung geguckt? So?
Die ist gleich.
Die auch.
Ist gleich.
Ah, ja. Genau, nicht gleich. Schlecht. Ja. Bei welchem Anbieter bist du?
Telekom.
Ah, ich auch. Ich bin Geschäftskunde bei der Telekom. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich keine gute Idee, aber bin ich irgendwie.
Ja. Wie hast du, Christoph?
Ja, genau. Ich werde ja gerade abgegradet. Ich hatte bisher 5 und kam damit so nicht immer hundertprozentig zurecht. Also es war immer so knapp zu wenig. Und ich kriege jetzt ein neues Handy. Hatte mir ein Handy,
Du hattest doch erst ein neues Handy, das ist noch gar nicht so lange her. Hat mir nicht erst gerade die ganze Thematik mit neue Hülle und so?
Ist schon wieder fast 2 Jahre
alt. 2 Jahre, würde ich auch sagen.
Echt? Ich hatte ja, wow. ja, ist fast 2 Jahre alt. Ist im August, oder ja, im August sind es 2 Jahre. Ich hatte ja sonst immer Galaxy S, alles Mögliche, ja. S7, glaube ich, als letztes. Und bin dann mal auf diese A-Serie ausgewichen, die ja so irgendwie so halt Budget Galaxy. Und bin überhaupt nicht zufrieden damit. Also das ist halt einfach, ja, es ist halt nur Budget, gell? Es ist die Kamera furchtbar langsam und das ganze Ding langsam und nicht zufrieden. Hab mir gesagt, okay, nächstes Mal, wenn ich mir ein Handy aussuche, wird es wieder aus der S-Serie sein. Und dann nehme ich halt immer so eins, was so nicht ganz aktuell ist, damit es halt nicht so teuer ist, gell? Und momentan ist ja das S22 aktuell, soweit ich weiß, und habe halt dann mir so ein S20 rausgesucht, ne? Und habe das eben unserer Sekretärin gesagt, so hier, S20, mach mal bitte. Und dann kam sie einen Tag später und hat gesagt so, ja, der hier unser Vodafone-Fuzzi hat sich gemeldet, hat gesagt, also die haben jetzt so ein Angebot, da kriegt man das S22 mit einem anderen Vertrag und es ist dann billiger unterm Strich. Da ich gesagt, okay, zeig mal. Und ist halt tatsächlich das S22, aber halt das Basis, also gibt es ja auch drei verschiedene, aber halt das schon S22 und nicht mehr 5, sondern 20 Gigabyte. Und es kostet halt tatsächlich unterm Strich weniger über die Vertragslaufzeit. Wo ich dann sage, okay, dann nehme ich das. Ich habe es jetzt noch nicht, ich bekomme es wohl diese Woche noch. Bin sehr gespannt und freue mich natürlich.
Oh, das ist natürlich geil, also gerade mal Vervierfachung. Und du brauchst es genau. Ja, du bist ja draußen unterwegs. Ich bin ja,
ja genau.
Draußen nicht.
Und ja, und halt dann auch das gleich das Modernste oder das eins, oder halt nicht das Hochklassigste, aber halt das Modernste von der S-Serie. Boah, geile Sache.
Ja, cool.
Freue ich mich, ja. Ja, ja, das mit dem Datenvolumen ist halt, weißt du, du vergisst einmal, du hast aus irgendeinem Grund, hast du vielleicht mal WLAN ausgeschaltet, weil es dich irgendwo genervt hat, ja, gibt's ja manchmal. Zum Beispiel, wenn ich in der Firma losfahre mit dem Auto und ich im Auto sitze und so alles einstelle und hier programmiere, das Navi programmiere und so, und dann mir einen Podcast auswähle, dann kommt es vor, dass der noch im WLAN von der Firma ist, aber so weit weg, dass er da keinen gescheiten Empfang mehr hat und es dann nicht ordentlich streamen kann und der streamt es dann halt nicht. Mhm. Und dann schalte ich das WLAN aus. Und dann kommt es vor, dass ich es halt vergesse und dann sitze ich halt abends zu Hause auf dem Klo, stream Netflix.
Ups.
Sind noch in Daten. Ups. Ja, und das blöd. Sind dann die Monate, wo mir das Datenvolumen nicht reicht, ne?
Mir ist es immer so der Klassiker, wenn ich irgendwo, jetzt zum Beispiel im Urlaub, wenn man dann irgendwann so mit der Drohne gefilmt und dies gemacht und das gemacht und Fotos und Videos und ohne Ende und irgendwann denkt man sich dann so, hier gibt's kein WLAN auf diesem Campingplatz und überhaupt das nächste WLAN, keine Ahnung, wann ich das finde irgendwo. Ich gönne mir jetzt mal so einen Tag, kann man bei der Telekom ja für 5 Euro ungefähr unendlich Datenvolumen kaufen, das geht auch im europäischen Ausland. Und dann denkst du dir so, okay, jetzt gönne ich mir mal einmal 24 Stunden unendlich Daten, damit mein ganzes Handy mal all diese Videos und Zeug in die Cloud backuppen kann. Und das per Tethering dann an meine Frau weitergegeben, damit ihr Handy das auch machen kann. Und dann können wir mal einen Tag lang Daten um uns werfen, wie es nur geht.
Alles sichern,
damit, falls das Handy morgen irgendwie ins Meer fällt oder sonst wie oder geklaut wird, damit wenigstens die Urlaubsbilder vom ersten Teil des Urlaubs alle schon mal in Safety sind. Und dann macht man das halt, kauft dieses Ding und dann musst du natürlich all diese Einstellungen ändern. Dein Handy ist ja so antrainiert, dass du ihm sagst, so, ja, nee, also wenn du kein WLAN hast, dann darfst du keine Bilder in die Cloud laden und wenn du kein WLAN hast, dann darfst du dies nicht, dann darfst du das nicht. Mhm. Dann schaltest du diese ganzen Schalter und Nipsis und Schnupsis aus
und dann musst du alle wieder
24 Stunden ja. später musst du die alle wieder zurückstellen, weil wehe dem, du vergisst es. Dann, ja. Dann ist genau diese Situation.
Ja, genau.
Aber dann geht man halt auch rein und tethert das ans iPad und dann lädst du auf dem iPad noch 3 Folgen Meisel runter und noch 2 Folgen Star Trek hier Lower Decks und so und was alles noch gucken willst du. Also für die 5 Euro hat die Telekom geblutet mit meinem Roaming, also da habe ich richtig krachen lassen. Ich habe 31,9 Gigabyte Drohnenvideomaterial gefilmt, also
wow.
Ist ein bisschen was zusammengekommen.
Okay, oh ja, gut.
Und alles durch Telekom LTE gezogen.
Klar.
Ja.
Ja. So, langsam wird's Zeit, oder? Jazzwitz der Woche. Du hattest angekündigt, du hättest einen.
Ja, ich habe einen.
Oder wartest du bis zum letzten Ton vom?
Ja, genau.
Aushalten.
Was ist der Unterschied zwischen einem Callgirl und einem Jazz-Trompeter? Das Callgirl hat ein besseres Gefühl für Rhythmus.
Okay.
Ja, ich weiß, cringe sind die alle. Die werden aber auch nicht besser. Das, die anderen, die ich jetzt habe, alle cringe.
Deswegen stoßen die doch auf so große Begeisterung, oder? Ja, ja, genau. Wir haben einen Kommentar von einem Hörer gekriegt, glaube ich.
Alle anderen skippen wahrscheinlich die Kapitelmarke immer und denken sich, oh, die mit ihren Witzen.
Die sind nicht mal lustig.
Es kommen ein paar, die auch wirklich gut sind. Alle nicht lustig, aber gut.
Okay.
Mal gucken, ob es irgendjemand lustig findet.
Ja, dann bleibt uns nur noch die letzte Kapitelmarke, die obligatorische, wo uns Stefan diese Woche ansagt, was wir in der kommenden Woche
schauen. Ach je. Ich hab zwei Vermutungen. Ich bin gespannt, ob eine davon zündet.
Du hast zwei Vermutungen?
Ja, wird's der Willems-Film oder?
Ah, nee.
Willems ist mit viel versucht, Sand. Beide in einen reinzuquatschen. Deswegen weiß ich, was es da ginge.
Ja.
Wenn es das ist. Und ich habe aber noch eine andere Vermutung.
Heute nehme ich noch mal was anderes. Ich nehme The Bubble.
Ah, genau, das wäre genau. Das war der andere. Ach, also momentan liegen wir so auf einer Länge. Das
kam heute rein, gell?
Heute reingespült worden und sagt mir,
vor zwei, drei Tagen.
Vorschlagen nächste Woche. Ja.
Ja. Judd Apatow.
Okay. Ja.
Gott, 2 Stunden, 6 Minuten. Ei, ei, ei.
Was hast du getan? Aber zwar, Judd Apatow ist ja meistens dann doch unterhaltsam.
Ja.
Okay.
Ja.
Ja. Judd Apatow. The Bubble. Warum ist da ein Dino drauf?
Ja, weil die einen Dino-Film drehen. Unter Corona-Bedingungen. Also das sagt jedenfalls der Trailer.
Ich habe noch nicht mal den Trailer geguckt. Ich habe nur mal so alles hier quer gelesen und ja.
Zweite Darstellerin heißt Apatow mit Nachnamen, also ist, ja, okay, verstehe.
Mhm, ja. Inzestiös wie immer.
Ist aber ein sehr schöner Dino mit sehr vielen Zähnen.
Aber hier auch der Wegstyp ist doch auch dabei, oder? Wie heißt der? David Duchovny?
Ja. Duchovny, ja. Mhm.
Ah, stimmt.
Naja, ich bin gespannt.
Leslie Mann, Kate McKinnon, das ist ja hier so auch, es ist auch so SNL-Cast-Personal, oder? Sehe ich da was falsch? Saturday Night Live, oder? Kate McKinnon, war die nicht bei Saturday Night Live?
Ich glaube, da fragst du die Falschen.
Okay,
ja,
egal.
Ich glaube auch.
Ja, gut, okay, egal. The Bubble, wir schauen The Bubble und, fordern unsere Hörerinnen und Hörer auf, diese ganze Dune-Kontroverse auf sneakpot.de aufzuklären in den Kommentaren, wo es diese Woche mal wieder viele Kommentare gab, ich glaube 5 Stück oder so. Das ist für unsere so jüngere Vergangenheit ist das viel und wir finden
was
das gut.
Gesagt?
Vielen Dank. Ja, du hast sie doch gelesen, hoffe ich.
Müssen wir darauf eingehen? Ich habe doch, ehrlich, habe ich da was so gesagt?
Ja, es waren im Wesentlichen
ja,
zum Beispiel
es war eine rhetorische
darauf, dass,
Frage.
Ach so, okay. Das Red, Rot hieß es bei den entsprechenden Kommentatoren und Kommentatorinnen doch verfangen hat, zumindest bei den Kindern irgendwie. Und dass unsere Kinder möglicherweise ein bisschen im falschen Alter waren, das bei euch beiden nicht so richtig gezündet
hat. Und wir
hat.
Auch.
Und bei euch auch nicht, ja. Ich habe ihn ja nicht gesehen, möglicherweise daran gelegen hat. Also diese Diskussion gerne auf sneakpot.de weiterführen, auch zum Thema Dune, auch zum, weiß ich nicht, wenn ihr Trivia Quest besser fandet als der Christoph oder so, oder sonst wie, vielleicht Tipps habt, wie man die Hühner vom Glucken abhalten kann oder was auch immer.
Ja, da gibt es übrigens, das habe ich vorhin ganz vergessen, wenn man da das googelt, dann findet man natürlich Vorschläge, wie man die Hühner vom Glucken abhält. Und die sind sehr unterschiedlich und auch zum Teil ziemlich grausam. Also das Brutalste ist, dass das Huhn bis zum Hals in kaltes Wasser zu tunken, zum Teil sagen die sogar Eiswasser, was halt Tierquälerei ist.
Was?
Damit die praktisch so es ungemütlich haben und dann auch nasses Gefieder haben und so und eben sich nicht gemütlich aufs warme Nest setzen, sondern ist halt schon Tierquälerei.
Man kann auch ein Stacheldraht um das Nest machen oder man kann die Hühner erschießen, das funktioniert alles, aber...
Nee, das funktioniert nicht. Erschießen schon, aber Stacheldraht funktioniert nicht, weil das Huhn, ich habe auch einen Tag mal die Klappe zugemacht, halt, dass das Huhn, also habe das Huhn praktisch ausgesperrt, dann setzt es sich direkt vor die Hühnerklappe und sitzt dann da. Also das kluckt halt einfach am nächstmöglichen Punkt zum Nest. Aber also unsinnig, aber ja, kluckt halt trotzdem.
Die sind wirklich
also
nicht so wahnsinnig intelligent.
Und was anderes habe ich gelesen, die bauen so ein, oder da, die Möglichkeit, einen wie ein Käfig zu bauen, der auch Käfigboden hat, was ich auch eigentlich Tierquälerei empfinde, aber gut. Die Idee dahinter ist, dass praktisch das Huhn von unten gekühlt wird. Dass es sich eben nicht irgendwo hinhocken kann und dann ist es warm, schön warm von unten, sondern dass es eben immer so ein bisschen zugig von unten ist, damit es merkt, es ist jetzt nicht mehr angenehmes Nestsitzen angesagt, sondern es ist jetzt wieder die kühle, raue Luft
Christoph immer, des Lebens. Ich seh Christoph immer mit so einem Sazerac in der Hand rausgehen zu dem Huhn, dann dem Huhn einen kurzen Vortrag darüber halten, wie dieses alles falsch ist, was es da macht, und dann zwei Eiswürfel aus dem Sazerac zu nehmen und unter das Huhn zu schieben und dann gemütlich wieder reinzugehen.
Das ist eine gute Idee. Statt Eiern einfach einen Eiswürfel unterlegen. Gute Idee. Dann hat das Huhn Erfrierung. Ja, nee, ich heb's halt zweimal am Tag vom Nest und denk mir, wenn es wieder reingeht, ist auch okay. Soll es halt machen.
Ja. Tja, okay, also Tipps auch da bitte, stinkpot.de. Auf Instagram könnt ihr dann noch den How to Pick Up a Duck, das können wir schön verlinken, anschauen. Oder auf dem Sneakpot-Account da auch vorbeigucken, wo wir, weiß ich nicht, ob wir diese Woche was gepostet haben, vielleicht nicht, vielleicht doch. Ansonsten nächste Woche wieder einschalten, wo wir über The Bubble reden. Und für diese Woche heißt es, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.